Hard Attack Podcast und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen illustren Folge 1912 des Formappen Podcast, an der ich nicht alleine teilnehme. Nein, mir gegenüber sitzt auch wie immer der bestens vorbereitete, gut aussehende Lukas.
Moin Tobi.
Und ganz große Überraschung, neben ihm sitzt auch noch sein Bruder, der Lutz, der ist auch da. Moin.
Moin.
Ganz frisch aus Japan eingeflogen, nur um mit uns die Herzprobleme der letzten Wochen zu beschreiben, würde ich jetzt mal eben sagen. Genauer genommen sprechen wir heute in erster Linie natürlich um die beiden Spiele der Herren bei Jeddelo und mit Werder 2. Und da gucken wir mal, was uns dabei so aufgefallen ist. Lukas, du warst ja tatsächlich sogar in Jeddelo direkt und hast ein paar Eindrücke sammeln können. Nicht so viele, denn die Sicht war nicht so cool. Hast du schon zwischendurch irgendwie mal
rausgehauen? Ich war in Jeddelo, hatte dadurch wahrscheinlich die schlechteste Sicht auf alles. Also ich habe von den 4 Toren 1 ganz gut gesehen. Aber unsere Tore eher so im Medium. Aber ja, Jeddelo ist halt immer eine Katastrophe. Das ist für jeden klar, aber ist halt...
Ne. Ja, ich wäre auch gern dabei gewesen. Ich habe ja tatsächlich auch einen Kater am Anschlag gehabt, aber leider hat mich die Krankheit aus der Bahn geworfen. Ja. Habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe mich eigentlich auf das erste Heimspiel dieses Jahr gefreut. Und Heimspiel? Auswärtsspiel, was sehe ich denn? Also, aber auch das erste Heimspiel war es ja auch. Das war ein Heimspiel, ja gut, wenn du von den Leuten ausgehst, ja.
Witzig, dass du von den 4 Toren gesprochen hast, irgendwie, aber ja.
Ach so, ja. Stimmt, es waren 5 Tore insgesamt, ja. Ja, also das 3-2, unser Siegtor, das habe ich gar nicht gesehen. Also ich war noch fest der Meinung, Sehe hätte das Tor gemacht, weil ich ihn noch sehen konnte, wie er den Ball, ja, ich hatte gedacht...
Und dann hast du gesagt, ich sehe hier nicht richtig.
Stark, ja. Ja. Nee, da hatte ich noch gedacht, er hat ihn abgelegt und sich anders vorgelegt und dann aufs Tor geschossen. Aber er hat ihn ja abgelegt auf Niklas Wessels, aber ja.
Ja.
Jeddelo.
Jeddelo. Lass uns einfach anfangen mit Jeddelo. Ich habe tatsächlich für mich, also wie ich das Spiel wahrgenommen habe, werde ich jetzt erstmal irgendwie, ne? Ich habe ja dann zu Hause auf der Couch das Ganze mitgekriegt, habe mir die ersten 5 Minuten tatsächlich Sorgen gemacht, weil Jeddelo stark angelaufen ist und wir irgendwie noch nicht so richtig die Routine für dieses Spiel irgendwie im Körper hatten, habe ich das Gefühl gehabt, also in dem Mannschaftskörper. Und hab dann gedacht, naja, was läuft hier? Dann hat man sich sehr schnell gefangen und ein sehr, 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 sehr stabiles Spiel abgeliefert. Stand ja dann auch zur Halbzeit.
Halbzeit, ja.
Stand ja dann auch zur Halbzeit 2-0. Und da habe ich in der Halbzeitpause noch für mich das Resümee gezogen. Ja, das ist eine bombenstarke Mannschaft. Wer will uns in dieser Liga noch was? So wie wir gespielt haben, die können wir alle dominieren. Wir kommen auch klar, wir gucken uns an, wer die Tore schießt. Ne? Er macht ein Stuhlmacher ein Tor und es macht ein Senga das Tor. Und da ist das Ding gelutscht. Wer braucht schon halt tatsächlich die Aktiv-Offensiv-Kräfte so ungefähr, um die Tore zu machen? Wer will uns noch aufhalten? Das war so mein Fazit nach der ersten Halbzeit. Und muss dann fair und ehrlich sagen, musste mich dann auch noch anderen Aufgaben in der zweiten Halbzeit widmen, dass ich dann halt umso erstaunter war, zwischenzeitlich in den Chat zu gucken und zu sehen, was ist denn hier los?
Hat man sich im Stadion auch gedacht, ehrlich gesagt. Also erste Halbzeit, und nochmal kurz, was ja auch jeder weiß, Wensing und Detas. Bei Detas weiß man es, länger verletzt, bis Ostern ungefähr.
Hofft er,
genau, ja. Ist immer so eine Sache, wenn das ein Spieler sagt, war er nicht auch auf Krücken bei dem Bremen-Spiel?
Ja.
Er war das,
ja.
Ja, genau. Ja, Jonathan Wensing, Adduktorenverletzung, keine Ahnung, könnte auch sein, dass er jetzt nächste Woche wieder dabei ist, kann aber auch sein, dass er auch vielleicht länger ausfällt, das ist auch so ein Ding.
Für mich ist das, also ich bin ja auch medizinisch sehr unbewandert, für mich ist es auch immer so ein Haltebegriff, dass du denkst, zwischen 1 und 70 Tage. Also weißt du, das weiß ich immer nicht, was das bedeutet.
Ja.
Ja. Also im Rasenschnack hat Detas noch gesagt, dass die Hoffnung ist, dass, weil er dann noch jünger ist, dass das Heilfleisch besser funktioniert. Aber dass er auf jeden Fall kein Risiko eingehen will und deswegen auf...
Tom Detas ist noch jünger? Also im Vergleich der Mannschaft?
Im Vergleich, er war ja mit seinem Vater da.
Ja, also okay, ja, dann wäre ja, das stimmt. Wer sein Papa passiert,
jüngste
dann
Detas.
Ja, das, also es war im Audio... Podcast nicht zu hören, aber es klang nach einem Augenzwinkern auf seinen Vater bezogen. Auf jeden Fall, okay. Er hofft bis Ostern und will auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Und
das beruhigt mich ehrlich gesagt, weil Spieler darf man da am wenigsten glauben und auch nicht irgendwie zu früh ranlassen, weil die spielen gefühlt auch mit einem, keine Ahnung.
Mit einem Armbein.
Ja, oder mit irgendeinem Bruch. Ich glaube, Kleinsorge war das, glaube ich, der mal auch gesagt hat, als er bei Kaiserslautern war, ja, er hat zwar irgendwie eine Hüft, irgendwas war gebrochen und da sagt er, ja, mit Schmerzmitteln geht es dann auch wieder, aber ja, nee, das wollen wir wir nicht, ehrlich gesagt. Dann ja, lieber auch, auskurieren.
Wobei man da auch fair und ehrlich sein muss. Also wenn ich mich an vergangene Jahre, vergangene Saisons erinnere, dann hast du immer so zwei Qualitäten von Spielern. Die einen, die halt mit dem Bruch auf den Platz gehen würden, weil sie alles geben wollen, weil die heiß sind wie Frittenfett, weil die unbedingt irgendwie die ganze Mannschaft nach vorne treiben wollen und das Ziel erreichen wollen. Und da gibt es ja auch die anderen, die sich halt sehr gerne darauf ausruhen, dass der Fingernagel eingerissen ist. Also war ganz, ja, ganz salopp gesagt.
Weiß ich, du meinst, ja.
Ja, habe ich mir wohl gedacht. Und du merkst halt auch daran, dieser unbändige Wille zu spielen, dass diese Mentalität, die die ganze Mannschaft gerade aufweist, da kommen wir später auch nach dem Bremen-Spiel auf jeden Fall nochmal zu, so vehement in diese Richtung gestrickt ist, dass man das ultimative Saisonziel unbedingt erreichen will, dass halt natürlich auch jeder Bock hat, da seinen Anteil zuzuleisten. Ne? Und klar, dann hofft ein Dieter das natürlich, dass er halt in den entscheidenden Wochen noch dabei sein kann und auch noch ein paar Marker setzen kann.
Hm. Aber ich glaube, deswegen ist es auch ganz gut, dass er von sich selber sagt, kein Risiko eingehen, Ostern ist das Ziel. Besonders, weil es klang auch so, als ich meine, er war ja, die Verletzung ist ja schon ein bisschen älter gewesen und die jetzt dann komplett durchgeschlagen hat. Ja, keine Ahnung, ob man dem noch hätte vorbeugen können mehr, aber auf jeden Fall, jetzt muss man auf jeden Fall zusehen, dass er richtig fit wird und seine Endspurt ja, wieder voll und 100% zur Verfügung steht und nicht irgendwie jetzt zu früh eingreift und dann ist dann komplett wieder durch ist oder was auch immer da,
ja, die passieren kann. Ja, Verletzung ist ja aus dem Bocholt-Spiel und da ist jetzt wohl die Wunde oder was auch immer oder die Verletzung ist jetzt wohl entzündet und ja.
Er hat im Rasenplatz gesagt, er hat im Spiel drauf einen, in Hannover einen draufgekriegt.
Ach so, okay.
Ja, ja, dann war es dann wohl endgültig. Er hat in beiden Spielen jeweils einen draufgekriegt und dann, ja, ist es wohl angeschwollen gewesen, als er bei seiner Freundin war und hat dann wohl per Foto den Mannschaftsarzt kontaktiert. Und der dann gesagt hat, bitte fahr damit sofort ins Krankenhaus. Und dann war es wohl, ja, war er wohl eine Woche im Krankenhaus und ist dann, ja, wieder nach Meppen gefahren worden von seinem Vater.
Ja, um nochmal aufs Spiel zu kommen.
Aber ja, genau, das war jetzt viel aus dem Rasenschnack, den ich heute offensichtlich gehört habe, zitiert. Und jetzt können wir jetzt mal wieder aufs Spiel zurückkommen,
ja. Genau. Es ging ja auch, da war ja auch so die Sorge halt, wie kann man einen Detas und Wensing ersetzen? Und erste Halbzeit, ich hatte auch das Gefühl, kriegen wir ihn. Also Jedlo ist ja auch so ein Ding, die haben zu Hause erst einmal verloren. Aber ich bin eigentlich auch so mit der Erwartung ins Spiel gegangen, dass Jedlo wohl wieder sich so ein ja, ordnet in die Liga, wo sie hingehören. Also mir ist nicht böse gemeint, also haben wir auch gegen uns ein gutes Spiel gezeigt, aber ist halt eher ein maximal Mittelfeldteam, eher Abstiegskandidat, ne?
Ja, das
vor der Saison hat man das, hätte ich das auf jeden Fall so gedacht. Ich habe die auch als Absteiger getippt, zum Beispiel bei Kicktipp. Und ja, haben dafür eine überragende Hinrunde gespielt. Und ich dachte, jetzt nivelliert sich das wieder auf. Also nicht, dass die erstmal in große Abstiegsnöte geraten, aber halt, ja, ich meine, die haben jetzt auch, als wir gegen Bremen gespielt haben.
Charmant durchgereicht werden bis zum 10. Platz so quasi.
Sowas, genau. Ja, die haben jetzt gegen Hannover zu Hause 4-0 verloren, ne? Am jetzigen Spieltag, so, also am letzten Spieltag. Ja, aber gegen uns haben sie ein gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit, bis auf die Anfangsphase, würde ich sagen, hatten wir das eigentlich komplett gut im Griff. Ja. Und da habe ich schon so die Hoffnung.
Das ist ja das auch, wo mein Resümee drauf beruht, quasi, dass du dann halt wirklich so eine dominantes Verhalten an den Tag gelegt hast, um ganz klar zu sagen, ihr seid zwar Vierter, aber wir sind hier der Platzhirsch, ne?
Ja. Ja, genau. Das trotz dieser sehr individuellen Qualitäten Ausfälle, also im Mannschaftsgefüge hat man es halt aufgefangen, aber ein Detas, ein Pass eines Detas oder Wensings Spielintelligenz und die ganzen Scorer, ist halt schwer, diese individuelle Klasse zu ersetzen. Im Mannschaftsgefüge haben wir das, wie gesagt, sehr gut hingekriegt. Auch wie die Tore gefallen sind. Schmidt ist ja auch einer, der sowohl knipsen als auch scoren kann. Beim 2-0 war dann halt ein richtig überragender Pass von Erik Senga und so, da hat man gemerkt, ja, es kann funktionieren, Aber wie es dann halt auch nicht funktionieren kann, Spreckelmeier hat auch noch gefehlt, 10. Gelbe, ist auch nochmal erwähnt, auch noch ein wichtiger Ausfall gewesen. Und gerade in der ersten Halbzeit hat man es auch nicht gesehen. Also ein Jonas Fedel, der sich nach einer Grätsche, überragenden Grätsche feiern lässt, das berührt ja auch mein Herz so, das finde ich ja auch immer geil. Und genau, das ist ja quasi wie ein Tor, wenn du quasi das Gegentor als Verteidiger verhinderst, ist es ja für dich so wie ein Tor, dann feier dich bitte. Und ja, da hat man schon gemerkt, Mentalität ist da, Mannschaftsgefüge ist da, Qualität ist auch da. Es, in der ersten Halbzeit sprach einfach nichts dafür, dass das noch einbrechen kann, aber ich vergleiche
auch bis ich fand bis zum Gegentor sprach auch wenig dafür, dass man noch einbricht. Also ich fand auch, ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht völlig aus dem Nichts, aber auch in der zweiten Hälfte bis zum 1-2 hat man es eigentlich weiterhin super im Griff gehabt. Und dann kam halt wirklich der Bruch, dann ist das passiert, was vielleicht jetzt beim 0-4 von Jeddelo halt nicht passiert ist. Dieses Oberwasser auf einmal, diesen Euphorie-Moment, diesen Dosenöffner, den hat man halt einfach vielleicht nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber bei uns im Spiel hat man mit dem Tor gemerkt, dass die auf einmal gemerkt haben, oh, vielleicht geht ja noch was. Mhm. Und haben dann ja sehr, sehr zeitnah den Ausgleich nachgelegt und waren dann wirklich oben auf. Also haben dann wirklich so eine Art Euphorie gekriegt. Wahrscheinlich, vielleicht hat die das auch durch die ganze Hinrunde getragen, dass die ja mit so einer Euphorie da reingegangen sind, oh, wir sind vielleicht nicht die Besten, wir sind vielleicht nicht die Stärksten, aber es läuft bei uns einfach.
Ja.
Und dieses Gefühl haben sie offensichtlich gehabt und das hat die dann 20, 25 Minuten lang ja bis tief in die Nachspielzeit quasi getragen mit dem 1-2. Mhm.
So, ich wollte noch kurz auf die Tore eingehen, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen. Also im Stadion sah es halt beim 1-0 oder 0-1 so aus. Schmidt legt den Ball quer. Ich hatte gedacht, er hat noch irgendwie aufs Tor geschossen. Der Ball wurde abgefälscht und ging dann ins Tor. Theoretisch war es auch so, er hat den Ball quer gelegt und Stuhlmacher mit einem Kopfballtor.
Hat den Ball abgefälscht.
Ja, aber mit einem überragenden Kopfball. Das ist ja eigentlich nicht so seine Stärke, obwohl er ja 2 Meter groß ist. Aber Kopfbälle ist eigentlich eher nicht so sein Ding. Aber da hat er es echt gut gemacht. Und das sah im Stadion überhaupt nicht so aus. Also, und beim Tor von Senga, dass er, nee, oder war das 1-0, war Senga, also.
Nee, Senga hat das 2-0 gemacht.
Ja, hat das 2-0 gemacht, aber auch vorbereitet. Also, er hat nicht sein eigenes Tor vorbereitet, ist klar, aber den Pass in die Spitze, das war dann beim 1-0 auch wahrscheinlich eher, ne? Weil Senga hatte ja noch beim 2-0 den abgefälschten Ball, oder Tuklu hatte den ersten Schuss dann abgefälscht und Senga hat dann abgezogen, irgendwie so, ne? Das ist auf jeden Fall das 2-0, aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig die Entstehung leider. Aber gut, ist auch nicht so wichtig. Und da habe ich halt auch gedacht, da habe ich im Trial auch überhaupt nicht gesehen, wie was gemacht hat. Dass Tuklu auch noch da involviert war, keine Ahnung. Dass Senga es gemacht hat, das konnte man dann noch erahnen in dem Gewusel, aber insgesamt, ja, der Gästeblock in Jeddelo ist immer noch ein Erlebnis wert. Das kann ich jedem mal empfehlen, sich das anzutun, wenn man mal meint, ein Gästeblock ist scheiße, dann muss man mal nach Jeddelo fahren, dann weiß man, was wirklich scheiße ist.
Ja, zumindest können wir Memmens Erste nicht mehr dagegen spielen sehen.
Außer im Landespokal vielleicht noch.
Ja, vielleicht im Landespokal.
Genau. Gut, aber
nächste Saison.
Was ich sagen wollte, so, man ging halt in die Halbzeit rein und hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das hatten wir in Oldenburg halt auch, als wir im Landespokal da gespielt haben. Da haben wir auch 2-0 zur Halbzeit geführt und da hat sich auch überhaupt nicht angedeutet, dass die zweite Halbzeit irgendwie schief gehen kann, weil man geht ja auch mit dem Selbstverständnis da rein. Wir sind die beste Mannschaft, wir spielen den besten Fußball und das stimmt auch alles. Aber was wir auch immer wieder mal zeigen, dass ja eigentlich defensive Stabilität auch unser Ding ist, aber so ein kleiner Rüttler dann das alles ins Wanken bringen kann.
Naja, ich glaube, ein großes Problem ist dann halt auch, wenn du übermächtig in so eine Halbzeitpause gehst und dann halt so ein bisschen hier diese Laxes Rumgespiele, da sage ich jetzt mal, dann irgendwann Einzug halten lässt. Gar nicht böse gemeint, sondern du fühlst dich irgendwann halt auf der sicheren Bank. Du gehst ja davon auch aus, wir haben jetzt 60, 70 Minuten gespielt, der Gegner muss auch ein bisschen müde sein mittlerweile, alles klar. Da kommt nicht mehr so die Mega-Aktion. Du fühlst dich einfach sehr safe mit deiner Position, die du hast. Und dann kriegst du halt da 2 Dinger reingeballert, ne?
Ja, und wie die reinkriegst. Also ich habe auch die Kritik oft gelesen, so von wegen, dass das sehr passives Spiel war, dass man zu spät gewechselt hat und so. Kann ich nur zum Teil teilen, diese Meinung, weil ich eigentlich vergleiche ich fast jedes Spiel aktuell immer noch mit unserem 2-0-Sieg in Oldenburg, weil dieses Spiel einfach perfekt gezeigt hat, wie man überragend verteidigt und wie man auch trotz defensiver oder trotz offensiver, ja, einstellen offensiven Aktionen, zeigt einfach, dass man ein Spiel und den Gegner beherrscht, indem du alles so wegverteidigst, dass die Gefahr auf ein Gegentor quasi nicht da ist. Ich meine, klar, man hat jetzt gesehen, man hat es auch gegen Bremen gesehen, aber da noch unter anderen Voraussetzungen, was dann passieren kann, wenn doch mal einer durchrutscht. Und das kannst du nie immer hundertprozentig verteidigen. Nee. Wie die Gegentore in Jeddelo gefallen sind aber schon diskutabel. Aber ich kann halt schon verstehen, dass du da von außen als Trainer drauf guckst und sagst, wir führen hier 2-0, wir müssen nach vorne nicht unbedingt was tun und möchte ich jetzt wechseln, damit wir die Chance auf ein 3-0 haben, opfere dafür aber ein bisschen defensive Stabilität. Willst du auch nicht machen. Und nach dem 2-1 überlegst du dann auch, wie ist jetzt die richtige Vorangehensweise? Ich meine, das hat sich relativ erübrigt, da die Tore sehr schnell nacheinander gefallen sind. Trotzdem,
das Schlimme daran ist vielleicht, dass die nicht aufgewacht sind in dem Augenblick, ne?
Aber, ja, ja, ist man vielleicht doch ein bisschen geschockt, diese übermächtige, dieser übermächtige Glaube an sich, der gerät dann kurz ins Wanken. Du weißt auch nicht hundertprozentig, dann ist der Gegner, ich sag mal, quasi hat Oberwasser und so, und dann weiß man auch nicht genau, wie man das handelt. Auch Jeddelo halt, so wie du sagst es vorhin, Lutz, die durch die Saison vielleicht auch so ein bisschen durch Euphorie getragen sind, die dann die zweite Luft kriegen. Ja, das ist halt immer so ein Ding. Wenn wir das Spiel 2-2 ausgegangen wären, hätten wir viel kritisiert. Jetzt geht's 3-2 aus und da veräppt so ein bisschen die Kritik, ja. Dann. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung man hätte jetzt gehen müssen bei der
natürlich kriegst du als Jeddelo mit dem 2-1 schnell die zweite Luft, denn also egal was ist, das ist dein Spiel der Saison halt auch noch zu Hause. Ja, ne?
Genau, das ist auch noch ein Punkt.
Das da darfst du auch nicht vergessen, du hast den Spitzenreiter da, du hast mehr. Na gut, Oldenburg wird bei denen auch noch eine Nummer sein. Ja, sagen wir eins von zwei Spielen der Saison, die du in der eigenen Hütte hast.
Ja, aber Oldenburg, die sind ja eher Freunde von Oldenburg.
Ja, aber trotzdem wird das Stadion vollziehen.
Oder? Ja, okay. Ja, wahrscheinlich waren mehr gegen Oldenburg, war definitiv mehr los als gegen
uns. Ich glaube auch, dass gut, ich weiß nicht, ob befreundet, aber so allein durch die örtliche Nähe vielleicht ist es ein Freundschaftsderby, aber trotzdem willst du dann ja zeigen, man wird vielleicht nie wieder die Chance haben, vor Oldenburg landen zu können, und dann willst du das auf jeden Fall halt machen. Du willst die Spiele gewinnen. Und deswegen glaube ich, dass
Jeddelo hat noch Chance, vor Oldenburg zu landen, hat Oldenburg alles für getan.
Ja, man hat dieses Jahr auf jeden Fall die Chance, so meine ich das. Ja, ja. Und deswegen will man, also glaube ich, dass Oldenburg
auch ein Spiel der Saison ist, ja, schon richtig. Ja, aber ich glaube halt schon, jeder Gegner kommt hin.
Allein durch die Kulisse ist das natürlich nochmal.
Ja. Ja, wenn halt Meppen, genau, auch Gästefans so, ich meine, Oldenburg bringt auch immer gut was mit, aber ich glaube, an die Power eines SV Meppen kommt halt niemand ran in der Liga. Und wenn der SV kommt, dann weißt du, das ist wie wenn du gegen Bayern spielst einfach. Da entweder scheißt du dich ein und verlierst dann halt hoch, oder du versuchst 120% zu geben. Und das hat man ja auch gesehen. Ich meine, vielleicht nach unserem Spiel, ne, da ist vielleicht auch so ein Spannungsabfall da gewesen, dass man dann halt 4-0 gegen Hannover 2 verliert. Hannover 2 ist eine überragende Mannschaft, spielerisch. Von daher will ich das nicht damit erklären, aber vielleicht auch ein Punkt.
Ja. Ja, ich würde nochmal eben vielleicht zum ersten Tor kommen, weil ich das...
Also zum 1-2 mal so.
Ja, genau, zum ersten Tor von Jeddelo. Okay. Weil ich das...
Gut zum Anfang.
Weil ich das ein bisschen grenzwertiger in einer Verteidigung fand von uns. Weil da hat man wirklich ein bisschen mehr, also einfach zu viel diese Passivität gesehen, dass er den Ball quasi Zeit hatte und im Strafraum die Zeit hatte, den Ball, ja, ich weiß nicht mehr, anzunehmen oder
ja, also
auf jeden Fall zu versenken. Beim
16er zu ziehen.
Beim 2-0 kommt er von außen, zieht am Strafraum lang und setzt ihn dann überragend neben den Pfosten. Da würde ich fast noch sagen, boah, da konntest du vielleicht nicht mit rechnen. Du machst den Strafraum halt dicht.
Ja.
Und drängst ihn schon so ein bisschen ab. Dass er den dann so überragend trifft, dass er über den Innenpfosten reingeht. Da würde ich fast noch sagen, okay, das ist einfach vielleicht Pech. Klar, das ist dann so kurz nach dem 1-2 ist, darf dann halt trotzdem halt nicht passieren. Da musst du dann halt auch noch im gegebenenfalls halt noch mehr drauf gehen. Aber ja, da das erste Tor war problematischer in meinen Augen.
Ja, das stimmt.
Da darf man halt wirklich nicht so passiv sein. Beim zweiten, wie gesagt, da fand ich, war man einfach gar nicht so passiv, sondern man war dran an ihm. Aber ja, er macht das einfach zu überragend.
Ja, in 9 von 10 Fällen geht der Ball halt entweder an Pünd oder am Tor vorbei.
Ja, genau, genau. Deswegen finde ich, fand ich da die Verteidigung halt okay. Da war es halt wirklich Pech. Das Blöde daran war halt, dass es dadurch ein 2-0 hergeschenkt war.
Ja.
Das war halt das Problem am zweiten Tor. Aber da fand ich, kann man der Verteidigung kein Strick draus drehen. Das war jetzt wirklich kein großes Problem eigentlich. Es war halt nur blöd, dass er halt drin war. Ja. Aber ja, das Problem war halt das erste, weil da war man halt wirklich passiv. Da lässt man ihm die Zeit und lässt ihn quasi ja, das Tor halt machen.
Im Stadion war es frustrierend, weil da sahen beide Tore relativ gleich aus, für mich zumindest. Im Stream konnte man dann wirklich sehen, wie richtig gut getreten dieses 2-2 dann war. Und Tom Geider, glaube ich, war es, auch gelobt gewesen von Jonas im letzten Podcast, der ja auch ihn gesehen hat beim Spiel des Bremer SV gegen Jeddelo. Und da hat das auch gezeigt, wahrscheinlich auch einer, der nächste Saison nicht in Jeddelo spielt, also als kleiner Hot Take. Und ja, wie gesagt, im Stadion sah es halt so aus, wenn beide relativ gleich gefallen. Deswegen habe ich mich sehr darüber aufgeregt, wie dann beide Tore so gefallen sind, weil die halt auch so schnell nacheinander gefallen sind. Und 1-2 gebe ich dir recht, auf jeden Fall deutlich mehr kritisierbar als das 2-2. Trotzdem darfst du natürlich nicht ein 2-0 herschenken. Das bleibt alles in der Betrachtung dann dabei.
Das war halt das große Problem am 2-2, dass es halt das zweite Tor innerhalb von, keine Ahnung, 3 oder 4 Minuten war.
Ja, 5 Minuten, glaube ich, irgendwie so um den Dreh, genau. Aber muss auch sagen, die Phase um diese Tore rum, in der hätten wir eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, das Spiel komplett außer Hand geben müssen, weil Pünd. Ich glaube, es kann auch sein, ich glaube, zum Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir noch eine richtig gute Chance, die dann aber kläglich vergeben wurde oder nicht aufs Tor gegangen ist. Und Jeddelo hatte dann aber noch, also 4 Riesenchancen auf jeden Fall und Pünd dann 2-mal überragend gehalten hat. Das war auf jeden Fall kurz vor dem Tor und nach dem Tor. Von daher, da muss man sich auf jeden Fall bei ihm bedanken, dass das Spiel noch offen war. Trotz 2-0 Führung hätten wir das Spiel, wenn es doof gelaufen wäre, auch 4-2 verlieren können. Und das wäre auch nicht unverdient gewesen. Und weil in der Phase, wir haben ja schon gesagt, bis zum Gegentor relativ passiv, aber ne, habe ich ja meine Meinung schon zu gesagt, dass ich das nicht groß kritikwürdig sehe so. Aber die Phase nach dem 2-2, ja, da fehlt es. Ich weiß nicht genau, woran. So, man hat ja auch die Wechsel gebracht und 2 Wechsel waren ja auch sehr, sehr entscheidend für dieses Tor. Harry Tonov und Niklas Wessels. Und die gerade sehr, 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 sehr wichtig bei der Entstehung des 2-3 waren. Ja, aber es fehlten groß Antworten. So, da hat man vielleicht auch noch gemerkt, so, ja, ein Detas, ein Wensing sind nicht so gleichwertig zu ersetzen in dieser Phase. Was in der ersten Halbzeit noch besser funktioniert hat, war in der zweiten Halbzeit dann mit dem Druck, mit dem, ja, wie soll man sagen, mit einem Gegner, der dir den Schneid abkauft, etwas schwieriger.
Ja, das würde ich da auch nochmal erwähnen. Dass ich glaube, da in der Phase hat man wirklich gesehen, dass Jeddelo halt auch nicht ganz unverdient dieses Jahr halt oben dabei ist, weil die es wirklich geschafft haben. Die haben Ballkontrolle gehabt, die haben waren pressingresistent quasi. Wir haben es nicht geschafft, die Bälle zu erobern, um wirklich wieder in ein Ballbesitzspiel zu kommen. Sondern Jeddelo hat das echt super geschafft, uns vom Spielen halt abzuhalten. Und war einfach die gesamte Phase nach den Toren waren sie halt einfach besser, muss man leider so sagen. Also wir haben es nicht mehr geschafft, wieder ins Spiel reinzukommen, irgendwie eine Ballbesitzphase aufzubauen, dass wir wirklich mal Druck machen können, dass wir das, was wir besonders in der ersten Halbzeit geschafft haben, dass wir den Ball haben und der zirkulieren kann, dass wir Jeddelow hinten einschnüren und dann darüber hin, darüber Chancen erarbeiten. Das haben wir alles nicht geschafft. Wir hatten, ich weiß nicht, ich habe jetzt das nicht nachgemessen, aber ich würde sagen, wir hatten in keiner Phase mehr als 30 Sekunden oder was den Ball, weil der halt sehr, sehr zeitnah immer wieder weg war. Hm. Und Jeddelow dann ja ins Ballbesitzspiel oder ins Umschaltspiel gekommen ist. Und wir halt einfach da unsere Stärken nicht mehr auf den Platz gebracht haben. Und ja, es hat dann quasi einen Geniestreich gebraucht, um nochmal eine Chance zu erarbeiten, als jeder schon dachte, ja, man muss mit dem 2-2 zufrieden sein, so, wo man vom Kopf her vielleicht schon gedacht hat, ja, okay, man spielt jetzt beim Vierten, der als in den letzten 20 Minuten auch gezeigt hat, dass er vielleicht da oben doch hingehört. Und dann muss man vielleicht mit dem Punkt zufrieden sein. Und genau in der Phase.
Naja, zufrieden sein kannst du auf gar keinen Fall. Dafür hast du 2-0 abgeschenkt, aber du musst damit halt leben.
Ja, du musst damit leben, genau. Du musst das Zufriedensein daraus ziehen, dass es halt ein Punkt beim, also auswärts, bei einer in Anführungszeichen Spitzenmannschaft ist, die ja halt auf Platz 4
ja.
In den Top 5 mitspielen und auswärts dann Punkt holen, ist abseits des Spielverlaufs ja akzeptabel, sage ich jetzt mal. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, mit einer 2-0-Führung, mit den Qualitätsunterschieden zwischen den beiden Mannschaften eigentlich nicht nicht zufriedenstellend gewesen wäre. Ich habe es mir zumindest versucht, so dann ein bisschen schön zu reden, weil muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hatte, ja, als es in die Nachspielzeit ging, kaum noch Hoffnung, dass es ja noch zu 3 Punkten reicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil die 20 Minuten einfach zu chancenlos im wahrsten Sinne des Wortes waren von uns.
Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall, weil gar nichts aufs Tor ging. Wir hatten halt einen Schuss aufs Tor, das war halt das Tor. Und mit dem Zufriedensein fällt natürlich schwer, wenn ich glaube, wir haben halt als letztes von uns dreien in dem Aufstiegskampf noch gespielt. Oldenburg hat 3-0 gewonnen und Drochtersen-Assel hat 5-1 gewonnen. Also da war schon klar, okay, wir sind dann die Einzigen, die quasi
dranhängen.
Ja, hinten dran hängen. Zwar immer noch Erster sind, aber halt ein bisschen abreißen lassen oder die anderen rankommen lassen, wie auch immer.
Ja, wir hätten, glaube ich, damit das...
Die Eigenmächtigkeit aus, hätten
wir
wieder rausgenommen.
Genau, wir hätten das aus der Hand gegeben, dass wir aus eigener Kraft hätten Meister werden können. Also, dass wir es selbst entscheiden können. Ja. Und ja, deswegen war das wirklich so ein reines Schöngerede, so, dass man sagt, ja, komm, man muss da irgendwas Gutes rausziehen. Wir haben noch... wir haben schwere nächste Spiele. Wir dürfen da nicht mit gesenktem Kopf rausgehen, sondern wir müssen so ein bisschen Selbstvertrauen behalten.
Ja, das Tor auf jeden Fall. Ich glaube, das war so eine ganz kleine Drangphase ganz am Ende, wo wir dann in der Nachspielzeit fast oder in der 90. rum auf jeden Fall so noch nach vorne zumindest gespielt haben und die meisten Abschlüsse waren halt das Problem, aber dann schön Haritonov auch wieder eingewechselt mit einem Scorer, der dann den Ball reinbringt und sie hier dann schön ablegt auf Niklas Wessels und der den dann reinschweißt. Auch relativ schlecht verteidigt, wenn wir ehrlich sind, von Jeddelow. Also da haben sie es uns gleich getan bei dem 1-2, waren sehr weit weg vom Gegenspieler, haben Wessels schießen lassen. Dass der dann so reingeht, ist natürlich auch, passt einfach aktuell zum SV Meppen in der jetzigen Zeit.
Ja, das sind so die Dinger, die brauchst du halt, um dieses Quäntchen Glück, dieses Quäntchen Last-Minute-Erfolg, diesen Bayern-Dusel, den brauchst du halt tatsächlich auch, damit du am Ende der Saison erfolgreich
bist. Genau, und so schnell kann es halt auch einfach gehen. Wenn du mal guckst, in der Hinrunde war es halt Oldenburg, die Dinger immer weggemacht haben, wir zwar auch, aber die haben halt zu Hause gegen Emden in der 93. Minute den 2-1-Siegtreffer gemacht und ja, die kriegen halt jetzt keinen Ball mehr über die Linie und so schnell kann es einfach gehen. Ne? Wir hatten 9 Punkte mal Rückstand, meine ich, hinter Oldenburg. Jetzt sind die gerade 6 Punkte hinter uns. 9 Punkte hinter uns, haben wir mal noch 2 Spiele weniger. Also ganz abschreiben darf man sie auf jeden Fall noch nicht. Aber wenn man ehrlich ist, neben uns ist Drochtersen Asse jetzt der große Favorit, ja, weil
Drochtersen Asse von der Brust, ne? Also da hast du halt auch noch vieles, ja, in der eigenen Hand.
Ja, Drochtersen Asse spielt jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen, also oder morgen, nee, Dienstag, glaube ich. Glaube ich, spielen Dienstag. Also und dann spielen sie halt gegen Lohne. Gegen Blau-Weiß-Lohne. Und am Wochenende spielen sie gegen Bremen 2. Also da sind jetzt auch noch nicht 6 Punkte drin, vor allen Dingen englische Woche. Ja, ich weiß, Lohne zu schlagen ist eigentlich relativ einfach. Nee, aber da muss man dann.
Aber gucken. Bremen 2 ist nicht so ganz einfach.
Nee, genau. Nee, ich weiß auch nicht. Also vielleicht ist da was drin für den einen oder anderen. Ich meinte jetzt auch wegen der Belastung eventuell. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir spielen, sage ich immer wieder gerne, den besten Fußball der Liga, aber ich glaube schon eher, dass Drochtersen Asse den stabilsten Fußball der Liga spielt, ohne deren Spiel jetzt auch groß gesehen zu haben. Ne? Also gegen Weiche Flensburg musste dann auch eine rote Karte her für Weiche, wobei im Hinspiel hat den das.
Und ein Doppelpack im Spiel. Also, aber ja, gut. Drochtersen, von den Ergebnissen her würde ich auch sagen, scheinen die am stabilsten zu sein neben uns halt. Vielleicht sogar vor uns so ein bisschen aktuell, weil sie halt nicht dieses Last-Minute in Anführungszeichen Glück brauchen, sondern das ja mehr oder weniger souveräner souveräner zu Ende spielen und scheinbar. Aber gut, das ist halt auch, ja, ich sag mal, eine Momentaufnahme, das muss man dann halt auch von Spiel zu Spiel, das muss man dann halt auch gucken, das kann halt auch schnell kippen.
Ja, die haben halt jetzt auch aufgeholt, ne? Also die haben in 3 Spielen 9 Punkte geholt, wir haben in 3 Spielen 7 Punkte geholt, also ne, sind ja halt insgesamt jetzt auf jeden Fall zumindest das Team in der Formkurve besser als wir. Gut, kommen wir
zu. Ja, warte, ich würde nochmal eben kurz zum Tor, aufs Tor kommen. Ich würde nochmal erwähnen wollen, wie stark ich es von Sehir fand, dass er da trotz Nachspielzeit, also trotz letzter Sekunde, er ist ja am Ball, und er versucht da nicht mehr oder weniger überhastet, weil er war doch schon ganz gut gedeckt oder sein Schussweg war zumindest ziemlich gut gedeckt, dass er da nicht überhastet versucht, irgendwie schnell den Abschluss oder den Abschluss zu suchen, sondern dass er da noch den Blick für den vollkommen freistehenden Wessels hat und ihn dann den Ball auflegt. Das war, ja, war halt auch noch ein Garant dafür, dass wir das Tor noch machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Spieler mit weniger Klasse oder
weniger
mit weniger Ruhe und Übersicht, genau, dass die danach sagen, scheiße, ist die letzte Chance, ich drehe mich jetzt und versuche den Ball mehr oder weniger blind aufs Tor zu hauen. Aber er hat wirklich den Blick und die Übersicht, den freien Mann zu sehen und aufzulegen, und dann macht das ist natürlich das überragend, legt den Ball neben den Pfosten und unhaltbar.
Ja.
Das war schon mega. Wollte ich nochmal erwähnt haben, bevor wir da.
Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung, das noch zu erwähnen. Ja, das nächste Spiel war dann.
Also geht ein Herzklabaster-Spiel zu Ende auswärts. Dann kann man erstmal eben, also das, was einem bis zur letzten Sekunde Nerven gekostet hat. Und das Schlimme daran ist ja, das nächste sollte ihm im Nichts nachstehen, ganz im Gegenteil. Ich höre mich dieselben Sätze heute sagen, wie ich sie eigentlich nach dem Jeddelo-Spiel gesagt habe, dass ich gesagt habe, so wirst du Meister, so steigst du auf, wenn du in der letzten Sekunde die Mentalität und die Power noch auf den Platz legst, das zu machen, dann reicht das, dann brauchst du das, um halt den Aufstieg perfekt zu machen. Ohne zu wissen, dass ich eine Woche später genau das gleiche Spiel nochmal bei uns zu Hause erleben muss, quasi, ne? Also mit weniger Toren, aber mit gleicher Dramatik.
Ja, noch, ich glaube, ich überlege gerade, war Lasse Zumdig auch schon beim Jeddelo nicht dabei? Ich glaube, er war auch schon nicht dabei.
Zu Jeddelo nur übrigens noch, die smarteste gelbe Karte, die wir diese Saison bisher gesehen haben, wurde ja noch gezogen. Ne? So, ja. Dass der Herr Ulbricht einen Tag Pause bekommt, weil man sich gedacht hat, naja gut, Werder Bremen 2, dann schaffen wir auch ohne Ulbo. Ja, ne? Ja. Und das war halt von der Denkweise her auch gar nicht verkehrt. Ich sag mal so, am Samstag habe ich es übrigens über Strecken sehr verflucht.
Ja, absolut. Ja, ich habe es auch gedacht so im Stadion. Also die gelbe Karte, die er sich in Yellow geholt hat, das war kein taktisches Foul, das war zwar Trikot ziehen und so, aber wäre nie eine Chance draus entstanden. Ich hatte auch das Gefühl.
Es war von ihm ein taktisches Foul.
Genau, ja, genau. Ich hatte auch so das Gefühl, die nimmt er sich jetzt gerne für einen Tag Pause, damit es nicht irgendwie aus Versehen gegen Phoenix oder gegen Drochtersen oder.
Und in heißen Phase einfach frisch da sein, da sind ganz viele gelbe Karten ja scheißegal.
Ja, das habe ich auch so gedacht. Ja. Deswegen, und man hat noch so im Hinterkopf gehabt, vielleicht, eher jetzt vielleicht nicht, aber so als Fan, warum man auch auf die Idee kommen könnte, ja, Hinspiel haben wir 6-0 gewonnen, was soll uns passieren, ne? Und da habe ich im Vorbericht gelesen.
Wir immer noch den Engelmann, ne?
Ja, ja, genau, so der alte Mann, vielleicht hat er auch mit dem gesagt, hier komm, spiel du mal, dann hast du die Minuten komplett voll gesammelt.
Der Mann, der übrigens ohne Bekanntgabe welcher Liga seinen Vertrag verlängert hat, also der wird uns auf jeden Fall noch eine Saison begleiten. Finde ich sehr gut, kann halt ein Stabilitätsgeber für die dritte Liga sein, kann halt ansonsten auch, hoffentlich schon mal für die vierte Liga ist er nicht, er ist ein Stabilitätsgeber in der dritten Liga, Punkt.
Nee, ich glaube nicht, dass er in der Regionalliga eingesetzt wird, weil ich nicht glaube, dass die zweite aufsteigt, also so weit würde ich nicht gehen. Also.
Sehr gute Antwort.
Nee, also was ich sagen wollte, Hinspiel haben wir ja 6-0 gewonnen. Und zweite Mannschaften ist auch immer so ein Ding. Ich habe auch wieder wie beim HSV gedacht, ja, die werden wohl unten drin sein und so. Und dann habe ich im Vorbericht gelesen, dass Lukas Biedermann halt gesagt hat, ja, jetzt 2 Spiele 0-0 gespielt, defensive Stabilität haben sie auf jeden Fall zurückgewonnen und so. Da habe ich gedacht, hey, ja gut, ist wieder mal einfach so dieses Denken nicht mit, also das Gefühl nicht mit Fakten bestätigt. So.
Und das ist der Unterschied zwischen Freizeit- und Vollzeittrainer.
Ah, okay, ja. Richtig. Ja, deswegen, ich bin ins Stadion gegangen und ich weiß noch, Ben sagte so, wir haben ja darüber gesprochen, wie wird das Spiel wohl ausgehen, so 2-0 getippt. Ich hatte 2-0 getippt, du hast ja gesagt 3-0.
Ja, ich habe gesagt, das wird heute ein ganz entspanntes 3-0 für meine Nerven. Das habe ich gesagt. Da war ich fest von überzeugt, das wird ein entspanntes 3-0 für meine Nerven.
Und Ben sagte, so ein 1-0 in der 93. Minute würde ich auch wohl nehmen. Naja, hat sich so fast entschieden. Ja. Ja, es war auch wieder so ein Spiel, auch typisch ist es beim Heimspiel, so die ersten 10 Minuten ist Meppen so unfassbar stark und man denkt sich, alles klar, nur so weiterspielen bitte. War auch fast so. Also wir hatten in der dritten Minute habe ich im Stadion gesagt und habe ich hier auch letztes nochmal hier privaten noch so gesagt, Julian Ulbricht hätte den auf jeden Fall reingemacht. Also da war wieder so ein typisches Domröse-Ulbricht-Ding. Domröse bricht auf der rechten Seite durch zur Grundlinie, legt den Ball quer. Dann war da halt Schmidt, der den Ball ein bisschen verstolpert hat. Der ging auch Abstoß gewertet und nicht Ecke. Da denke ich immer so, wenn da keiner dran war, dann war das halt nicht so gut, weil den musst du eigentlich schon aufs Tor bringen in der Phase. Und ich glaube, Ulbo hätte den da halt reingeballert. Von daher kriegt man auch ein bisschen zu viel Kritik ab, so insgesamt. Wird sich vielleicht jetzt zeigen in Lübeck, wenn er da jetzt, wenn die Pause sich, die er sich jetzt nehmen musste, kann er zeigen, dass die
wollen musste
oder vielleicht auch nicht. Er wird wahrscheinlich nicht sagen, dass das eine absichtliche gelbe Karte war. Von daher glaube ich schon, also wenn er jetzt 2 Tore macht, wird jeder sagen, ja perfekt, die Pause kam genau zur richtigen Zeit. Deswegen, aber ich glaube, Bremen 2 wäre ein Ulbo-Spiel gewesen. Aber gut, weiß man natürlich nie. Und da haben wir das Tor nicht gemacht.
Im Nachhinein ist alles gut gelaufen. Weißt du, jetzt im Nachhinein ist das sauber leicht zu betrachten.
Und wenn wir dieses Tor gemacht hätten, hätte das Spiel den gleichen Lauf genommen wie das Hamburg 2 Spiel. Weil auch diese beiden Spiele, habe ich so gedacht, sind auch wieder relativ ähnlich. Bremen hatte auch einmal eine Riesenchance, wo sie einmal durch waren und dann aber den Abschluss nicht hingekriegt haben. Bei HSV 2 war es halt so, die konnten den Abschluss nicht hinkriegen, weil sie keinen Stürmer hatten. Haben sehr kläglich den Ball immer vertändelt dann, als es dann auch noch 0-0 stand. Und da hat es dann so gesagt, ja, dieses Spiel eigentlich, Meppen macht das gut. Wir spielen geduldig, wir spielen offensiv, wir spielen bis zum 16er gut, wir bringen die Ball dann auch gut rein, aber da will ich jetzt auch nicht sagen, das war jetzt irgendwie schlecht von uns, großartig, sondern Bremen hatte eine defensive Stabilität, die schon beeindruckend war, fand ich.
Ja, das Problem ist, glaube ich, also ich gebe dir recht und gerade am Anfang fand ich das auch ganz gut mit der Ruhe und dann versuchen da was aufzubauen etc. pp. Das Problem ist, wenn du nach einer Stunde Spiel mit diesem Matchplan einfach nicht durchkommst, dann musst du die Mittel irgendwann mal ändern und das haben wir halt nicht getan. Nicht bis zur 85. Minute.
Ja, aber die Frage ist, wie willst du das denn ändern? Also ich kann es ja nicht sagen.
Weiß ich nicht, indem du vielleicht ein bisschen galliger bist, indem du dich hinten ein bisschen mehr öffnest, indem du vorne mehr reinwirfst, verstehst du einfach.
Ja, aber was willst du denn? Also da musst du ja ja schon, du musst ja viel auflösen, wenn du sagst, ich muss jetzt hier dringend was ändern.
Ja, aber du merkst ja, über 60 Minuten, der erdachte Matchplan, der funktioniert hier halt nicht. Und der bringt uns langsam in die Bredouille. Ja, gut, wenn einer der wichtigen Punkte ist, wir halten stabil das 0-0. Okay.
Nein.
Aber ich glaube, gegen Bremen 2 ist halt schon die Ansage gewesen, pass mal auf, die sind Elfter gewesen, Zwölfter eben in die Idee oder sowas. Da müssen wir halt 3 Punkte mitnehmen.
Ja, das ist der Plan, natürlich.
So, aber und wenn das nach 60 Minuten nicht der Fall ist mit den gleichen Mitteln, die ich ständig wieder einsetze,
dann aber die Frage ist, welche Mittel bringst du denn? Du musst ja, wenn du sagst, ich gehe jetzt volle Offensive zum Beispiel, dann musst du ja sagen, okay, löse ich das defensive Mittelfeld auf, löse ich, in der Innenverteidigung irgendwas auf. Das musst du ja dann machen. Und dann hast du ja die Frage, wen kannst du denn reinbringen? Du hast ja jetzt, sonst hast du, der eigentliche Plan ist eigentlich immer, Ulbricht hat sich K.O. gelaufen, wir bringen Engelmann zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder halt Wessels und oder so. Aber die haben heute alle gespielt, so von Anfang an.
Das hat an dem Tag halt aber auch nicht so richtig funktioniert. Das haben wir halt
auch gemerkt.
Ich hätte vielleicht tatsächlich, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist für diese Mannschaft, in Anführungsstrichen. Natürlich ist da quasi alles möglich oder so, wenn du so willst. Aber ich glaube, ich hätte halt einfach mal, weil Engelmann ja auch nicht so richtig zum Zug gekommen ist, versucht da halt die Achse zu ändern. Ich hätte vielleicht tatsächlich gesehen, ich schwäche mich an der Seite ein bisschen, stell Oliver Isser-Schmidt in die Mitte, guck mal, ob ich das Zentrum dadurch stärken kann, schneller machen kann und habe außen dann einen Engelmann, der ihm vielleicht zuspielt.
Ja, genau, aber das
wäre halt so eine Möglichkeit.
Das ist ja das Aufbrechen. Da ist ja die Frage, willst du dein Flügel einbrechen lassen damit, oder da quasi Einbußen machen, damit in der Mitte mehr
aber ich muss kommt. ich muss irgendein Mittel bringen, wenn ich 60 Minuten lang erfolglos anlaufe, muss
ich irgendwas machen. Verstehe ich, aber ich kann halt aber auch verstehen, wenn du als Trainer draußen sitzt und sagst, ich möchte aber den Punkt nicht schwächen, weil eigentlich ist das, was wir gut hinkriegen, zum 16er kommen, dann wird die Flanke kommt nicht oder der Standard kommt nicht oder der Schuss kommt nicht, wird immer geblockt. Ist halt die Frage, wie kriegst du es hin? Und da kann ich auch verstehen, wenn man sagt, wir müssen es einfach weiter probieren. Und ich sag mal, zur Halbzeit habe ich noch so gedacht, als es 0-0 in die Kabine ging, habe ich noch gedacht, alles klar, bitte genauso weiterspielen.
Ja, das Tor fällt wohl noch. Da bin ich bei dir, genau, da war ich dann auch noch bei dir und ich habe das auch nicht in der 60. Minute gedacht. Weißt du, ich jetzt in der Reflexion, nachdem wie dieses ganze Spiel gelaufen ist und was Bremen 2 mit uns noch angerichtet hat, sage ich jetzt mal, ne? Also dass die tatsächlich da noch in Führung gegangen sind, da ist halt die Überlegung, hätte man nicht vorher irgendwas irgendwie machen müssen. Ich bin komplett bei dir. Ich glaube, ich als Trainer, um Gottes Willen, dass ich diesen Job will, also, aber hätte wahrscheinlich auch keine andere Entscheidung getroffen, als zu denken, ja, es funktioniert ja gut. Uns fehlt halt nur der letzte Schuss. Es fehlt halt einfach nur, dass das Ding in die Ecke reinpasst und dann ist gut. Aber man muss halt andersrum von draußen drauf betrachten. Ja. Naja, wenn man dann plötzlich irgendwie abschwächt oder dann plötzlich doch dieser Glückstreffer von Bremen kommt, hätte man vorher was anders machen
müssen. Das ist ja nur die Frage, die ich in den Raum werfe. Ja, weißt du, wann der erste Wechsel passiert ist?
Nee, aus dem Kopf jetzt gerade nicht. Nee.
Was würdest du denn tippen? So
spät.
64. Minute. Doppelwechsel, Harry und Tarsow kam rein. Eigentlich ist das ja schon. Das ist ja eigentlich schon reagierend. Also Harry tut noch für Missner und Tarsow für Stuhlmacher.
Ja, über Tarsow können wir gleich nochmal separat reden.
Tarsow, müssen wir auf jeden Fall.
Leider ein Ausfall gewesen an
dem Tag. Das ist ein bisschen übertrieben, aber insgesamt habe ich mir auch bisher mehr versprochen. Sehr
schwache Nummer.
Ich sag mal, gegen Hannover hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht. Dann auch immer später reingekommen. Jetzt zum ersten Mal, glaube ich, auch quasi eine halbe Stunde gespielt. Dafür, ich glaube, er möchte gerne mehr zeigen, als er aktuell zeigen kann. Ich mache ihm das jetzt nicht groß zum Vorwurf, weil er halt aus einer Verletzung kommt. Trotzdem, die nächsten Wochen muss er mehr zeigen, da bin ich dabei. Also es gab wirklich ein, zwei Aktionen,
wo es
schwierig war.
Ohne das jetzt böse zu sein, sagen, hoffe ich nicht, dass wir zwanghaft auf ihn angewiesen sind in den nächsten Wochen.
Mhm. Ja, ich hoffe, dass er vielleicht langsam rangearbeitet.
Genau, wenn es bei uns gut läuft, schon meinetwegen 1-0, 2-0 steht, dann in den 80. bringen, dass er 10 Minuten Spielpraxis kriegt und vielleicht sein Game da auch aufziehen kann und dann auch vielleicht noch den Lucky Punch mit draufsetzen kann oder extra. Lucky Punch ist es ja da nicht mehr, aber also dass er noch einen Treffer draufsetzen kann, um so vielleicht auch mehr Confidence, also mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, das ist ja kein schlechter, aber du hast halt gemerkt, dass ihm der eigene Kopf ganz viel im Weg stand
bei dem,
was er auf dem Rasen gemacht hat.
Und er wollte unbedingt eine starke Aktion haben und hat dann den Überblick für andere verloren.
Ja.
Das war, was du gerade, Lutz, gesagt hast mit See hier und Wessels beim 2-3, das hätte ein Leon Tarsow wahrscheinlich in der Phase nicht gemacht. der hätte versucht, den Abschluss zu suchen, ja, oder wollte da dann der King sein, was auch nicht böse ist. Als Stürmer musst du aufs Tor schießen. Ich war auch über fast keinen Abschluss böse. Bei See war wieder ein Punkt, da hat er einmal mit Innenriss geschossen, wo er eigentlich den Vollspann hätte nehmen müssen. Aber gut, das sind Details.
Wahrscheinlich hat er da den Fuß nicht mehr gedreht.
Ist egal, ja, das so, ja. Hinterher ist man immer schlauer, das passiert. Aber ja, Tarsow, aber nee, was ich sagen wollte, halt 64 Minuten hast du schon doppelt gewechselt und hast andere Charaktere reingebracht. Hein-Harry Tonov bringt offensiv eigentlich fast mehr noch als defensiv immer was rein. Und zwar, was uns in dieser Phase fehlt, was ja auch durch die Ausfälle halt von Detas und Wensing fehlt, ist Flanken. Harry Tonov ist der beste Flankengeber in unserem Team, sage ich jetzt mal. Detas ist der beste Standardschütze in unserem Team. Oder halt Lasse Tumdijk. Beide verletzt. Und Lasse bringt auch noch so eine gewisse Art, ja, wie soll man sagen, so eine jugendliche Unbekümmertheit mit rein.
Wer bringt das?
So ein Lasse Thomas Tumdijk. Müller-Stil. Nicht. Okay, Thomas Müller-Stil als Jugendlich.
Nee, ich weiß, was du meinst. Nicht wegen Alter, sondern weil er...
Unbekümmertheit.
Ja, genau, so eine Art, ja, so ein Out-of-the-Box, also so eine... keine vorgeschriebene Rolle, sage ich jetzt mal, sondern der halt auch man sagt, der ist kein Flügelspieler, der halt über den Flügel geht, sondern der halt so ein bisschen freier agiert für sich, dann halt auch mal dahin zieht, auch mal die Position wechselt, wo er halt gerade gefühlt glaubt, dass es sinnvoll ist, dann halt auch mal die Position halt für sich so ein bisschen anpasst.
Ja, da sehe ich zum Beispiel einen Jonathan Wensing auch in so einer Rolle, aber ja, passt auf Tumdijk, glaube ich, auch ganz gut rein. Ja, aber das wollte ich sagen, halt Harry Tonov, der dann, ich sag mal, Sehir hat die Ecken geschlagen, hat nicht funktioniert. Sehir kann Standards deutlich besser als Ecken, aber gut, ist halt so. Ich glaube, es schießt gerade der die Ecken, der sich am wohlsten fühlt, wenn die Rolle nicht klar zugeschrieben ist, wenn durch Verletzung. Und Harry Tonov halt, ne, der bringt immer offensiv was rein. Hat halt das große Pech, dass er Tobi Missner vor der Nase hat.
Mit Harry Tonov kommt auch eine richtige Rampensau ins Spiel, finde ich. Also der ist im Augenblick, der kämpft wie die wilde Wutze auf dem Platz. Das Gefühl habe ich jetzt zweimal gehabt. Und das ist halt wunderbar mit
anzusehen. Ich habe immer wenn ich denke, man wechselt Harry Tonov ein, manchmal denkt man bei Auswechslung, das ist jetzt eigentlich auch logisch, wenn die erste Elf spielt, da ist jetzt eher eine Verschlechterung, die jetzt kommt, aber halt ne, durch Frische und so kann das halt noch was bringen. Bei Retonov denke ich mir so, da ist es halt eigentlich egal, wenn der für Tobi Missner kommt, weil beide sind auf einer Stufe. Tobi Missner ist halt insgesamt defensiv ein bisschen besser und auch eingespielt so und ich würde auch ehrlicherweise einen Tobi Missner nicht aus der Startelf nehmen jetzt, aber man bringt mit Harry immer einen anderen Spielertyp mit rein, sowohl offensiv als auch defensiv hast du da eigentlich keine Verschlechterung. Und wenn er dann halt seine Flanken bringt, kann es da halt auch mal sehr wichtig sein, gerade in so einem Spiel, wo halt wenig geht, wenn halt die Flanke halt nicht ankommt.
Ja, das fand ich das Einzige, was mich halt so ein bisschen gestört hat im Spiel, dass auch wenn man wie du schon sagst, ist, man hat relativ früh personell gewechselt, aber man hat eigentlich das Spielsystem ist eigentlich identisch geblieben. Man hat versucht, meistens über Domröse, über Außen in eine Flanke reinzubringen und ist halt ungefährlich geblieben. Also mich hat so ein bisschen vielleicht dass mal ein Seche vielleicht versucht einfach ich sag mal so, nach außen antäuschen und dann versuchen mal ein Solo nach innen zu ziehen, einfach mal ein bisschen Überraschung reinzubringen, weil wir waren einfach zu ausrechenbar. Es war wirklich immer wieder das Gleiche, immer wieder versucht über außen, versucht die Flanke und es war ein bisschen zu viel Plan A, sage ich jetzt mal, und hat dadurch war einfach zu ausrechenbar, fand ich.
Und ich verstehe
auch so ein bisschen.
Das ist ja das, was ich auch gesagt habe.
Ich verstehe euch wohl.
Aber ich glaube auch, dass das so ein Problem, glaube ich, war, dass jetzt mit Detas und Ulbo zwei, ich sage jetzt mal, Unterschiedsspieler wirklich gefehlt haben. Ich glaube, dass viele Mannschaften gerade einen Detas und vielleicht auch einen Ulbo doppeln und dass dann halt mehr Räume für andere da sind und dass dann man wirklich gemerkt hat, okay, wir können wir können jeden Meppen-Spieler quasi nur mit einem Mann decken, in Anführungszeichen nur mit einem Mann, und hat dann viel mehr Raum abgedeckt, als wenn du halt mit zwei Spielern auf Ulbo und auf Detas gehst, ja, die da halt dadurch viel mehr Räume dann haben. Und diese Räume, die haben wir schmerzlich vermisst tatsächlich. Und ich glaube, Bremen war dadurch einfach sehr, sehr gut eingestellt auf uns. Das war wahrscheinlich auch vielleicht was Biniermann mit dieser defensiven Stabilität meinte, dass die wissen, wie sie uns zustellen, wie sie die Räume so eng machen, dass dass wir halt nicht zum Zuge kommen. Das ist ja so ein bisschen das Paradoxe, dass das 1-1 ja quasi dadurch fällt, dass der Ball auf Domröse nach außen halt so, ich sag mal in Anführungszeichen, ungenau kommt, dass er halt nicht die Zeit hat, eine Flanke zu schlagen, sondern den Ball mehr oder weniger einfach nur quasi verhindert, dass er ins Aus geht und ihn so dann halt stramm nach innen bringt. Und dadurch wir halt nicht Plan A nehmen konnten, nämlich die Flanke reinbringen, sondern er halt scharf nach innen kommt und Schröckemeyer das dann halt überragend mit der Hacke macht. Da waren wir quasi gezwungen, Plan B anzuwenden und waren erfolgreich dadurch. Und deswegen so ein bisschen paradox, dass wir halt die ganze Zeit immer nur es mit hohen Flanken probiert haben und nicht mal aus dem Halbfeld, nicht mal scharf nach innen spielen, sondern es wirklich gefühlt nur mit den Flanken probiert haben. Und
boah, haben wir das wirklich? Also ich habe
also gefühlt ja.
Ja, gefühlt, also mein Gefühl sagt, dass wir eigentlich fast, also wir haben aus der zweiten Reihe geschossen, aber wir haben auch quergelegt Domröse, also die typische Domröse-Flanke ist halt nicht hoch, sondern flach in meiner Welt.
Ja, aber
und es gab auch, aber Domröse hatte auch mal die eine oder andere Flanke dann, aber auch ein Missner, der durchgeht, Schmidt, der auch gefühlt sich in gute Positionen immer gebracht hat, aber es fehlte dann immer an der Abschlussposition. Und das kann ich fast nicht sagen, dass Plan A das Problem war oder dass wir nicht umstellen wollen. Auch das ist, weiß ich nicht, wenn eine Mannschaft sich gut auf dich einstellt, ist es vielleicht auch nicht ganz so einfach, was Überraschendes zu machen, weil wo willst du hin? Das mit Ulbo und Detas nehme ich voll an, dass die dann Lücken reißen, wenn die dann zwei Mann auf sich haben und das andere dann da rein preschen können. Oder Wensing ja auch, also einer Wensing. Wir hatten einen richtig starken Schnittstellenpass von Stuhlmacher auf Domröse, der dann nix wurde, oder auf Schmidt, ich weiß nicht mehr ganz hundertprozentig. Und das war zu wenig. Das war vielleicht das Überraschende, was so ein bisschen gefehlt hat. Aber da, das ist so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, die individuelle Qualität wieder mal von Detas und Wensing zum Beispiel. Und das fehlte, oder halt Flanken und Standards von Zumlik, von Lasse. Das ist was, aber das kann ich jetzt nicht sagen, da müssen andere irgendwie, ja, das müssen andere kompensieren, ist schon richtig, aber geht halt 1-1 halt nicht. Und dann hast du halt gefühlt zwar diesen Dauerdruck über das ganze Spiel, wo du halt eigentlich dich quasi ohne Probleme in Anführungsstrichen zum 16er durcharbeiten kannst und dann die Lösung nicht kommen, weil die Flanke abgefangen wird, der Schuss geblockt wird, dann die falsche Entscheidung getroffen wird, was Schuss oder Pass angeht, wenn dann nicht mit Vollspann, sondern mit Innenriss geschossen wird und sowas dann halt, ne? Ja, ist halt schwer zu sagen, dass der Plan A, dass man da mal so umschwenken muss, dass das dann die Lösung wäre. Aber ich verstehe schon, was ihr meint, gerade auch beim 1-1 und so. Ja, aber vorher müssen wir vielleicht noch eben zum 0-1 kommen, weil das Spiel oder das Tor dafür gesorgt hat, dass wir das Spiel noch gewinnen wahrscheinlich. Haben wir auch schon drüber gesprochen vor dem Podcast oder nach dem Spiel so. Es war, ja, die Entstehung weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, es war ein Ballverlust im Mittelkreis so. Und dann hat Bremen sich über die linke Seite gut durchgedribbelt, den Ball zurückgelegt. Auch so ein Jeddelo gleich so, auch so ein perfekter Schuss einfach. Völlig frei, aber Meppenpong bekommt den Ball da irgendwie nicht so weg, kommt nicht richtig in die Zweikämpfe rein. Und dann hat der Bremer halt das Tor. Und so war es dann halt, ja. Ja, war es dann halt 0-1. Und das war, ehrlicherweise, in der Phase, muss man sagen, auch nicht unverdient. Weil da hat Bremen auch sich so ein bisschen befreit, hatten auch die eine oder andere Chance. Ich glaube, die einzigen Schüsse aufs Tor vor dem 1-1 hatte halt Bremen. Und das war nicht nur das Tor, sondern davor musste Pünd auch nochmal ein, zweimal eingreifen. Zwar relativ harmloser als in Jeddelo zum Beispiel. Aber trotzdem, war Pünter gefordert und hat dann auch die 0 bis dahin festgehalten. Und ja, das 1-0 war dann halt...
Ja, verdient würde ich, finde ich, ein bisschen zu stark dadurch, dass wir doch so deutlich überlegen waren. Aber,
ja, aber was Torschüsse angeht,
es fiel nicht völlig aus dem Nichts, aber gut.
Ich glaube auch, dass da die Mittellosigkeit einfach dann irgendwann in dem Kopf der Spieler eingesetzt hat. Dass du halt gemerkt hast, ich meine, gut, zu dem Zeitpunkt, wann war es, 81. Minute?
83.
Minute. Zu dem Zeitpunkt, kurz vor Schluss, denkst du, was mache ich hier? Also, weißt du, dann sind wir an dem Punkt, was wir gerade eben schon diskutiert haben, jetzt sind wir 83 Minuten im Spiel. Wir haben zwei neue Spieler gebracht, die irgendwas bringen sollen. Tarasov hat mich zweimal hängen lassen, jetzt so schon in dem Augenblick schon. Ja. Hat es halt auch nicht gebracht. Wir haben das Mittel nicht, um jetzt irgendwie ein Tor gegen die zu machen. Was sollen wir machen? Also, du stehst halt wahrscheinlich auch mit gezuckten Achseln irgendwie. Und das bringt halt Bremen halt auch in die Position, eine Chance zu bekommen.
Ja, Bremen war klar, was deren Plan war, hinten stabil stehen und ja, durch Umschaltmomente oder irgendwelche Fehler. Das kannst
du auch nicht machen gegen denjenigen, der zwanghaft gerade in der Liga aufsteigt.
Fairerweise, außer Oldenburg und Rochtersen, kann keiner das gegen uns machen. So. Niemand geht mit dem Plan hin, ich spiele auf Sieg, gerade bei uns zu Hause. Niemand.
Eine zweite Mannschaft vielleicht.
Ja, auch nicht. Ja, ich kann es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Nicht mal Hannover irgendwie noch mit einem gewissen.
Hannover war jetzt die ich hauptsächlich im Sinn hatte.
Sonst sind die zweiten Mannschaften ja auch eher schwach. St. Pauli letzter, Hamburg hat sich hochgearbeitet, zwar Bremen und halt Hannover ist spielerisch wahrscheinlich noch eine Klasse besser als die anderen.
Um nochmal den Punkt aufzugreifen, was ihr gerade gesagt habt, von wegen, wenn wir dieses Tor nicht reinbekommen hätten, dann würden wir das Spiel gar nicht gewinnen. Unterschreibe ich zu zwei Dritteln, glaube ich. Weil irgendwie, also der Glaube in mir, auch der hoffnungsvolle Wunsch in mir, ist es halt auch einfach, dass ich denke, ich glaube, es ist halt so ein bisschen wie bei so einem guten Schüler. Weißt du, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Das heißt also, ich glaube schon, dass wir dieses Spiel hätten auch noch in der Nachspielzeit ziehen können. Sobald der Kollege sagt, es wird noch 5 Minuten nachgespielt, dann macht das nochmal komplett Klick bei unseren Leuten, glaube ich. Deswegen sind wir aktuell ja auch dieses Nachspielzeitmonster. Einfach hast du ja selber auch noch im Stadion gesagt, zum Beispiel.
Beim Forum hat einer geschrieben, und das fand ich vollkommen richtig, ohne das Tor ist ein Sprickelmeier nicht mit vorne. Weil wir halt nur, in Anführungszeichen, ein Tor brauchen.
Das ist richtig
fair. Deswegen, und das ist genau...
Das ist ein guter Punkt,
Als ich das gelesen hatte, sagte ich, ja, da ist echt viel dran.
Nehme ich wieder zurück. Specki war das 2-1, ne?
Nee, das 1-1.
1-1, ja. Okay.
Harald war das.
Ja, 2-1. Stimmt, Harry war das, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja, okay, nee, das ist fair.
Also... fit und gallig so auf also so im Kopf umstehen, wir brauchen jetzt unbedingt ein Tor, ist ein Punkt. Fitness ist der andere Punkt, glaube ich. Ich glaube, das ist auch was wir was der SV Meppen sich selbst jetzt voraus hat, im Gegensatz zu den letzten Jahren, dass wir halt einfach 120 Minuten laufen können, so
für die meisten. Das gilt nicht für alle. Wenn du bei uns in der näheren Tribüne rumhörst, dann musst du halt ganz dringend Fitness und Ausdauer trainiert werden.
Ja, klar.
So Leute, die hinter
uns. Und halt, dass man halt auch so wie Harry, dass du halt noch einen bringen kannst, der qualitativ halt kein Abfall ist.
Ja. Das klingt.
Ja, das ist, habe ich auch gerade gesagt, das klingt irgendwie komisch.
Also nicht Abfall im Sinne von Müllabfall, sondern es fällt
auf einem Niveau mit der ersten Elf, sag ich jetzt mal.
Einmal Harry Tudorf erleben, dass er kein Abfall ist. Was ist los, ey? Wo bin ich hier gelandet, ey?
Aber muss man auch fairerweise sagen, was so Schritte nach vorne geht, Harry überragend sich entwickelt. Stuhlmacher möchte ich auch nochmal gerne loben an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Alleine aus Hate zu anderen Leuten gegenüber möchte ich sie nochmal loben.
Ja, ich kann das einfach. Ich
bin da voll dabei.
Ich weiß, ich raff sowieso nicht, wie man gegen eigene Spieler sein kann, aber wenn man dann auch noch sich einen raussucht, der ja auch absolut es überhaupt nicht verdient hat, weil er ja so klar besser ist, so als so die zum Anfang der Saison zum Beispiel oder zur letzten Saison. Naja, egal. Ja,
selbst ich mit meinem harten Urteil am Anfang von Tarasov sage also ich habe das ein bisschen hart ausgedrückt, aber ja, er hatte einen schlechten Tag.
Ja, glaube ich auch.
Einen ganz schlechten Tag. Umso dramatischer ist in so einer Situation, wenn du da halt immer noch 0-0 spielst und denkst, mein Gott, und du als Zuschauer von oben hast natürlich die Übersicht und denkst, spiel
doch mal halt so.
Und dann siehst du ihn zweimal hin und her zuckeln und denkst, der denkt zu lange nach. Der Kopf ist zu stark an.
Er hat, glaube ich, das Problem, dass er nicht das Selbstvertrauen, was man sich durch so eine Hinrunde erspielt hat, aufbauen konnte, sondern dass er halt in die Mannschaft kommt und weiß halt, es ist eine gefestigte Mannschaft, die vollkommen zu Recht auf Platz 1 steht. Und er sagt, ich will aber in die erste Mannschaft oder ich will spielen und Argumente für sich braucht. Und ja, als Offensivmann halt auch an Scoren gemessen wird und dann halt wirklich diese auch liefern will und dann halt ein bisschen zu verkopft, einfach zu, vielleicht zu eigensinnig, vielleicht nicht locker genug dann da reingeht und ja, dann vielleicht halt auch mal die falsche Entscheidung trifft, weil er es halt einfach zu sehr erzwingen will und nicht die Lockerheit hat, es dann einfach zu machen, sondern es zu sehr will.
Auch als Leihspieler aus der zweiten Liga, muss man ja auch mal sagen. Ne? Du kommst aus der zweiten Liga, ja. Auch wenn du da natürlich nur Ergänzungsspieler warst, aber du kommst an die Regionalliga. Du möchtest natürlich trotzdem auch dir und ja, vor allen Dingen wahrscheinlich sich selber und ja, Münster und Meppen beweisen, wo du herkommst und wie du dann eigentlich auch dich weiterentwickelt hast und dann, ja, und wenn du wieder zurückkommst. Neuen
Arbeitgeber zeigen, dass du der Transfer warst, der es wert war.
Ja, richtig, ja, genau. Und ich meine, er ist ausgeliehen, er auch Argumente liefern will, ja, dass
zweite Liga zu spielen.
Ja, oder dritte Liga zumindest, ne? Ich meine.
Ja. Ja, gut, Münster glaub ich noch dran, dass sie drin bleiben, glaube ich, aber gut.
Ja, aber ganz ehrlich.
Dritte Liga kann er ja wohl spielen nächste Saison.
Ja, genau. Ich denke schon eher, dass er um eine Vertragsverlängerung spielt, als um die Chance, wirklich bei Münster danach durchzustarten. Ich glaube eher, dass er sich für einen Transfer empfehlen will, tatsächlich.
Ja, kann sein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass er bei Münster bleiben will, aber egal.
An dieser Stelle sei auf jeden Fall gesagt, da geht noch was.
Ja, deswegen, also da, ja, sowohl was spielerische Qualität für die dritte Liga als für die zweite Liga angeht, da muss noch was kommen, da gebe ich recht. Aber ich traue ihm das noch zu, deswegen, das war halt jetzt ein ungünstiges Spiel und gegen Jeddelo und Hamburg war, glaube ich, insgesamt 10 Minuten auf dem Platz, also da kann man jetzt nicht viel bewerten, aber habe ich trotzdem auch eher als negativ abgespeichert, aber naja, schauen wir mal. Also er muss fit werden und dann kann das alles was werden, deswegen nicht zu früh.
Gerne das nächste Mal bringen, wenn wir 1-0 führen, kein Problem.
Ja, das würde ihm, glaube ich, tatsächlich zugutekommen.
Dass, ihm auch dass die
er,
Ruhe bringen.
Ja, genau, dass, ja, dass er diese Ruhe hat und man dann es dann halt für ihn oder für alle so ein bisschen das Gefühl ist, ich muss jetzt nicht treffen, weil wir führen ja schon. Und dass dann, ja, wie du schon sagst, dass dann diese Ruhe halt da ist, dass man es nicht so sehr will, sondern halt er sich auf seinen Instinkt verlassen kann und dass das dann, ja, mehr von alleine läuft, als wenn du es wirklich erzwingen willst und dann vielleicht verkrampfst. Und deswegen glaube ich, ja, war es halt wirklich unglücklich, dass er jetzt gekommen ist, wo wir halt wirklich mussten.
Wo der Druck da war.
Genau, ja. Mhm. Genau. Und deswegen hoffe ich, dass er die nächste Chance halt kriegt, wenn wir vielleicht schon 1 oder 2-0 führen und dann ja, bei ihm auch der Knoten platzen kann.
Am Ende des Tages können wir jetzt zusammenfassen auf jeden Fall. Es ist noch alle Jutje Lofen, ne? Und großen Dank an Daniel Haritonov, der... Und
Luis Spreckemeyer.
Und Luis Spreckemeyer, ja klar, aber Haritonov, der halt das absolute Erdbeben in der Emsland Arena, in der Hensch Arena ausgelöst hat.
Emsland Stadion, genau.
Im Emsland Stadion, Emsland Arena war ein Tag später.
Ja. Überragend. Er hat ja das 1-1 auch noch mit vorbereitet, er hat die Flanke auf Domröse gebracht, den er dann quer auf Spreckemeyer gemacht hat. Und Spreckemeyer, ne, unter Druck entstehen manchmal auch Diamanten. Also vielleicht brauchst du den Druck dann, um dann so ein Ding reinzumachen.
Schön mit der Hacke. Vorher am Kopf gekriegt.
Ja, das stimmt auch. Aber dann da mit der Hacke den Ball da so reinzubringen. Ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was nur einmal in 10 Fällen passiert, aber na gut, es
war jetzt der Fall, an dem wir
brauchen. Today was a day, genau. Ja. Und dann Harit. Danach, es gab vor dem 1-1 und nach dem 1-1, glaube ich, 2 Szenen, wo man als Meppen-Fan noch dachte, oh, vielleicht funktioniert heute doch nicht alles, weil ne, man wurde schon stärker halt nach dem Gegentreffer. Dann hatte aber Schmidt, der völlig frei, oder was Domröse völlig frei steht, aber den Ball dann in die Arme vom Torwart geschossen hat, wo du denkst, Alter, das darf nicht so sein. Wir haben
auch einmal sehr, sehr weit drüber geschossen, wo man auch sagt, oh, das war eigentlich eine Position, da muss ich ihn zumindest auch vorbringen.
Nach dem 1-1 war das dann noch, wo Engelmann, also super
Pass. Hinterkopf war, ja.
Genau, stimmt. Super Pass. Engelmann geht super durch die Verteidigung durch, ist völlig frei, kommt an den Kopfball, aber kann ihn nicht drücken, sondern quasi nur abtropfen lassen, dann geht er drüber. Ja, bittere Sache.
Das war aber eigentlich, also anders kann er den Kopfball halt auch nicht nehmen. Ne? Ich meine,
damit hatte ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen der einzige Knackpunkt gerade, wo ich denke, es funktioniert doch noch nicht immer hundertprozentig alles. Gehe auch mit, dass man nach dem 1-1 auf jeden Fall auch gedacht hat, hier geht auf jeden Fall noch was. Aber da hatte ich dann so einen kleinen Knicks in dem Glauben, wo ich dachte, ah, schade, der hätte, in der perfekten Welt wäre der jetzt reingegangen. Ja. Hat dann halt ein bisschen gedauert, aber ja. Nee, konnte er nicht anders nehmen, gebe ich dir recht. Also den kann er sich nicht, den kann er nicht annehmen, den kann er, und dann hofft man, dass er reingeht. Hätte ja auch funktionieren können.
Ja.
Gut, und dann war die 34. Minute oder
94.
Ja. Meine ich ja. Ich wollte nämlich 93 oder 94 sagen, habe dann 34 gesagt. Egal.
Die 34. Minute in der Nachspielzeit.
Es gibt drei Kameraperspektiven und ich weiß immer noch nicht, wie dieses Tor gefallen ist. Ich habe es im Stadion nicht gesehen. Da habe ich noch gesagt, er ist dreimal abgefälscht worden. Dann gibt es MTV-Highlights, wo ich glaube, er ist einmal abgefälscht worden. Und dann gibt es auch noch so eine Kameraperspektive von der neuen Tribüne auf Höhe des Elfmeterpunkts und da weiß ich immer auch nicht, ob der überhaupt abgefälscht war. Also mein Gefühl war, Harry schießt, also es war Ecke diesmal und Harry aus der zweiten Reihe bekommt den Ball, schießt, er wird wahrscheinlich vom zweiten Bremer dann abgefälscht und dann geht der Ball noch irgendwie rein und ja, da hat es gebebt.
Weißt du, was das Schöne daran ist?
Nee.
Scheißegal, wir haben das Tor bekommen. Das
ist richtig.
Und damit drei Punkte. Das ist das Allerwichtigste. Es hat den Samstag, das Wochenende, den Spieltag, die Saison gerettet.
Ja, man hätte sich gar nicht gut über Oldenburg lustig machen können, weil die Punkte liegen haben lassen, wenn man selber Punkte liegen haben lassen.
Ja, genau. Das wäre richtig bitter gewesen.
Ja.
So können wir uns weiter lustig machen über Oldenburg.
Genau. Das ist viel wert für
den Wochenende. Alleine für den geilen Humor ist
gut. Ja. Danke, Christian Neidhardt.
Ja, endlich hat er mal was hingekriegt gegen Oldenburg. Bei uns schafft das ja nicht, oder hat es ja nicht geschafft.
Ja, man muss als Lohner kann man einfach nur sagen,
lohnt.
Ja, erstmal lohnt und gib Oldenburg ruhig einen Elfmeter.
Ja.
Scheiß drauf.
Ja.
Nützt nichts, bringt dir nichts.
Ja, war das jetzt der vierte Elfmeter in Folge?
Ich glaube wohl, ja. So? Also es war ja
einmal drei Elfmeter oder vier Elfmeter, glaube ich, im Pokal vergeben.
Ja,
Elfmeterschießen
3-0 verloren.
Ja.
Letzte Saison, glaube ich.
Der Lohmann-Tor war einfach so ein Elfmetermonster, musst du sagen.
Ist ja, diesmal war es halt so, er hat halt drüber geballert. Also.
Er war, glaube ich, aber da auch zweimal daneben. Aber gut.
Aber auch nur Balance.
Achso, kann auch so sein. Vielleicht auch einmal, ich glaube, ich kann sogar wirklich sagen, dass sie immer daneben geschossen haben. Aber jetzt auf jeden Fall, beim Spiel war es halt drüber.
Auf die Latte.
War für mich auch nicht touchiert, aber okay.
Idee an Christian Neidhardt, vielleicht mal ein Tor schießen.
Ja, eins haben sie ja gemacht. Also 1-1 ging es ja aus, aber.
Also nee, er braucht ja nicht. Die Oldenburger. Wie heißt er jetzt auch?
Dario Fossi.
Fossi, genau.
Naja. Ja, lassen wir es.
Ja. Wird nur schlimmer. Ja. Ja, also, das ist gut ausgegangen. Wir haben die drei Punkte geholt. Weiter geht's nach Lübeck zum Phoenix und da sind wir gespannt, was am nächsten Wochenende auswärts rauskommt. Ja. Dann sind wir soweit durch mit den Herren der Schöpfung, würde ich sagen. Und ihr beiden wollt noch ganz kurz mitgehen, was zu den Damen sagen.
Brauchen wir. Mädels.
Genau. Ich kann jetzt, also wir würden jetzt vielleicht nur auf das Viktoria-Berlin-Spiel eingehen, weil ich hatte da, also war noch das Gladbach-Spiel und dann war Länderspielpause. Ich glaube, war gar nichts an Frauenfußball, außer halt dieses eine Spiel. Ja, war ernüchternd.
Ja,
bei Viktoria hat man seine letzten leisen Aufstiegshoffnungen abgegeben. Hat auch ein sehr schlechtes Spiel gezeigt. Ich war doch sehr erstaunt, dass man das beste Auswärtsteam war, zumindest laut Kommentator. Weil es hat sich in den letzten Spielen schon so ein bisschen angedeutet in der Rückrunde, dass man durch die ganz vielen personellen Ausfälle das nicht immer so halten kann. Jetzt gegen Berlin halt auch Lea Mauli und Aileen Seien, klare Stammspielerinnen und auch Spielgestalterinnen, vor allen Dingen Mauli, nicht adäquat ersetzen kann und Viktoria Berlin so ein bisschen auf dem Höhenflug, sage ich jetzt mal. Und da war dann halt... Es war insgesamt ein schwaches Spiel. Berlin war auch nicht überragend gut, aber hatte in der ersten Halbzeit eigentlich, muss man in der ersten Halbzeit schon führen, zweimal sehr, sehr kläglich aus sehr, sehr guter Position vergeben. Wir hatten auch eine gute Chance. Anouk Blaschka knapp am Tor vorbei, aber ja, es war 0-0 der schlechteren Art, würde ich schon sagen.
Auf jeden Fall. Es war ganz, ganz viel Stückwerk, Bälle, die nicht ankommen, technische Fehler. Oder auch, was auch immer noch ein bisschen komisch ist, was wir auch die ganze Saison schon nicht so richtig in den Griff kriegen, dass wir oder dass ein Pass in einen Raum geht, wo die Spielerin halt nicht hingeht, also dass man sich da nicht einig ist, dass die Laufwege irgendwie noch nicht passen.
Ja,
wo man einen Steilpass spielt und dann die Mitspielerin nach innen zieht oder umgekehrt. Also es war einfach sehr, sehr viel Ungenauigkeiten drin und ja, man war, ja, wie du schon sagst, 0-0 der schlechteren Sorte, trifft es leider einfach sehr gut, weil das war keine, man hat nicht irgendwie gut verteidigt, man stand nicht gegen eine Mannschaft gut drin und hat deswegen sich die Null verdient, sondern ja, beide waren einfach offensiv einfach schwach. Ja. Man war nicht defensiv stark, sondern beide waren einfach in jeder Hinsicht schwach.
Bei Berlin war deutlich mehr Struktur erkennbar. Wir hatten viele Fehlpässe im Aufbau, nicht nur irgendwie der Angriff, der durch ein Missverständnis nicht funktioniert hat, sondern es kam gar kein richtiger Spielfluss auf, weil da insgesamt man zu schlecht sozusagen stand oder Fehlpässe dann gegeben hat oder der Ball ging dann ins Aus und so, aber das hast du ja auch schon gesagt. Und ja, in der zweiten Halbzeit war es dann halt. Ja, es brauchte dann eigentlich das, was wir auch immer brauchen, um so in so ein Spiel zu kommen, weil nicht nur das, Viktoria Berlin war in der zweiten Halbzeit bis zum Tor auch schon richtig stark. Da hatten die auch gute Chancen, haben es auch gut gemacht. Ich glaube, die Abstärker, ja. Also ich fand schon eine klare Leistungssteigerung.
Ja, eine Leistungssteigerung, aber von sehr schwach auf ich sage jetzt mal, mittelmäßig.
Ja, von mir aus.
Aber ja, so stark, das kann man eigentlich nicht sein. Das Spiel war trotzdem noch auf keinem guten Niveau eigentlich, muss man leider sagen. Das war kein Dritter gegen Fünfter, glaube ich,
ja, das stimmt.
In der zweiten Bundesliga, sondern das war ja technisch einfach immer noch nicht gut. Klar, ja, Viktoria ist deutlich besser aus der Kabine gekommen, das ist richtig, haben sich dann das Tor auch verdient, wobei man halt einfach auch sagen muss, das Tor ja, war
ein Geschenk.
Ein Geschenk, ja.
Muss war ein Torwartfehler, Torhüterinfehler, ja. Die Kritik höre ich auch immer häufig und ich kann sie auch nachvollziehen, gerade wenn es dann halt wieder mit dem Finger drauf zeigen kann, dass man hinten das spielerisch lösen will und sich dann in die Bredouille bringt. Ist halt ein Problem, wenn da dann halt das Gegentor. Wir haben auch schon durch gegnerische Schwäche dann beim Abstoß meistens, Ingolstadt ist das beste Beispiel, haben auch zwei Tore so gemacht, dass wir dann auf die quasi die Tore machen und dann ins Spiel kommen. So haben wir halt Berlin reingeholt und ja. Wäre nicht passiert, wenn man den halt hinten rausgepölt hätte. Ist halt Angabe, ist wahrscheinlich auch, machen ja auch viele Vereine, da wird wohl ein Plan hinterstecken.
Ja, normalerweise ist das ja auch unser Spiel. Normalerweise mit Göppel, mit Mauli haben wir ja auch die Spielerinnen, die den Ball gut nach vorne ins Angriffsdrittel tragen können, sage ich jetzt mal. Also normalerweise finde ich das auch schon sinnvoll, dass wir spielerisch rausspielen und nicht den Ball nach vorne pöllen und dann quasi auf den Ball pressen, genau. Sondern eigentlich finde ich das richtig, also es passt zu unserer Qualität eigentlich, dass wir spielerisch rausspielen und den Ball so ins Angriffsdrittel bringen und nicht drauf pressen. Aber ja, es ist natürlich dramatisch, wenn du halt dadurch eine Niederlage quasi einleitest. Dann muss man sich da natürlich der Kritik oder muss man die Kritik da
akzeptieren.
Genau, das ist ich meine, am Ende muss man trotzdem dann natürlich hinterfragen, wie viele Tore haben wir dadurch schon erzielt, wie viele Punkte haben wir dadurch gewonnen.
Ja,
ich meine, klar, diese Rechnung muss man dann am Ende aufmachen.
Ja, ist fair,
oder das muss man sich dann durchrechnen und sagen, lohnt es denn?
Ja, ist
wenn
fair,
wenn
ist
du
fair.
Sagst, ja komm, es passiert halt ein, zwei, dreimal, dass wir dadurch Gegentreffer kriegen und dadurch halt Punkte verlieren, macht es halt das dann weg, dass wir halt spielerisch raus aufbauen? Oder können wir halt auch sag mal, spielerisch aufbauen, wenn wir den Ball.
Zweiten Ball attackieren, ja.
Ja, oder ich meine, man muss ja nicht mal den zweiten Ball, aber du kannst ihn ja auch, ich sag mal, nach außen ins Mittelfeld bringen. Da kann, normalerweise solltest du da eine Spielerin finden können, die halt den Ball kriegt, ohne dass du halt auf den zweiten Ball pressen musst. Aber ja, wir wollen halt wirklich, ich sag mal, im Kurzpassspiel den Ball nach vorne bringen und nicht mit einem langen Ball und dann im Mittelfeld anfangen quasi.
Ja,
und das muss man dann halt analysieren. Lohnt es das? Passt das? Ich würde sagen, unsere Keeperin Isabel
Ruteshauer,
Hauser. Sie hat auf jeden Fall die Qualität, das hat sie in den Spielen schon gezeigt. Und ja, unsere Defensive hat auch die Qualität eigentlich. Aber wie gesagt, das eigentlich ist halt das Problem. Und ja, muss man am Ende sehen.
Ja, was ich sagen wollte, ist nicht so, dass man jetzt auch stur an irgendwas festhält. Lernfähig ist man da auf jeden Fall. Ich kann mich noch an das DFB-Pokalspiel erinnern mit Kraus, dass man da dann halt auch mit Dreierkette es probiert hat, das aber ad acta gelegt hat. So. Also diese Rechnung wird wohl gemacht werden und aktuell ist man noch so, der positive Nutzen ist höher als das Risiko scheinbar. Und ist dann halt auch fair, dann kann man das halt so akzeptieren. Ja, nach dem 1-0, ich glaube, das 2-0 ist auch relativ schnell wieder lang gefallen, oder? Ist das oder also irgendwie so?
Nee, ich glaube, es ist nicht so schnell gefallen, aber...
Nee, stimmt, 61. und ja, 73. also.
Ja. Es ist aber nicht so schnell gefallen, aber es war auch nicht irgendwie, dass man dann dazwischendrin gesagt hat, boah, wir sind jetzt drauf und dran, den Ausgleich zu machen, sondern...
Nee.
Ja, es ist weiter so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Es war weiter technisch ein relativ schwaches Spiel. Oder es war ein schwaches Spiel.
Ja.
Ohne Relativierung. Es war ein schwaches Spiel von uns. Und ob das dann jetzt ja sich angedeutet hat, dass das dann ein 2-0, ich glaube, ein 1-0 wäre auch verdient gewesen.
Ja.
Am Ende, aber dass wir halt kein Tor machen, war leider verdient. Und dass Victoria 1 oder dass Victoria trifft, war halt auch verdient. Also es war eine hochverdiente Niederlage leider.
Ja.
Ob sie jetzt ein Tor zu hoch ausgefallen ist, gut, da kann man vielleicht drüber streiten.
Aber ja.
Wir haben auf jeden Fall nicht eins zu wenig gemacht. Das ist das große Problem an dem Spiel, weil wir waren über die gesamten 90 Minuten fast chancenlos. Also ja, erstmal Blaschka war das, glaube ich.
Ja, Blaschka in der ersten Halbzeit, ja.
Sie hatte... eine Chance, ich glaube, zwischendrin hatte man auch noch mal einen Ball, wo man, ja, wo was hätte draus werden können vielleicht, aber ja, nichts.
Ja, das 2-0 noch eben kurz nach Ecke, defensiv unsortiert, dann völlig frei, konnte die den dann da einschieben, der Ball, der dann durchgerutscht ist sozusagen und ja. Eine Phase noch eben kurz anzusprechen, dann können wir das Spiel auch dicht machen. Es gab eine okaye Phase halt in der Nachspielzeit, also kurz vor der Nachspielzeit so. Da hatte man auch Lara Hohm noch eine Torchance, aber insgesamt war das viel zu wenig, da gebe ich dir recht. Man hatte aber kurz nach dem 2-0 schon das Gefühl, dass die Mädels sich aufgegeben haben. Und das fand ich schon, das habe ich in der Form noch nie gesehen bei uns, ehrlicherweise, dass dann den Ball gar nicht mehr hergegangen wird, obwohl man ihn hätte kriegen können. Also zumindest von außen, ne? Auf dem Platz wird man das wahrscheinlich anders empfunden haben, aber ja, da hat man die hängenden Köpfe quasi durch den Stream durchgesehen und hängenden Schultern.
Das fand ich schon sehr erschreckend.
Ich meine, das war nach dem 2-0, aber ja, kann auch wohl sein. War auf jeden Fall sehr erschreckend. Aber gut, ein Unentschieden hätte auch nicht geholfen, um zu sagen, wir greifen nochmal oben an, weil so fair und ehrlich muss man sein, Stuttgart und Sand werden das unter sich ausmachen. Platz 1 und 2, also die werden aufsteigen.
Ja, vielleicht sind die beiden einfach zu stabil.
Zu stark, zu stabil, genau. Ja. Deswegen, die müssen zwar noch gegeneinander, aber das wird wahrscheinlich schwierig.
Ja, die haben jetzt 6 Punkte Vorsprung plus...
Ja.
Ja. Dem Fakt leider, dass wir auch, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube nicht, dass so eine Fehler nochmal passieren. Allein dadurch, dass wir offensiv so schwach waren, glaube ich halt auch, dass zumindest nochmal irgendwie 0-0 dabei abfällt. Und man einfach, wenn man oben rankommen würde, müsste man halt alles gewinnen. Und das muss ich leider sagen, das sehe ich halt nicht. Dazu sehe ich halt wirklich gerade gegen schwächere Mannschaften, sei jetzt mal die Mauern, sehe ich uns einfach nicht die Mittel finden, dass wir die halt ausspielen. Also klar, ein Warbein, da ist dann die Qualitäts- und der Qualitätsunterschied dann zu groß, aber ich sag mal, gegen ein Mittelfeldteam, was einfach sagt, ich stelle mich hinten rein, ihr macht mal, da ist man einfach in der Chancenakquise nicht stark genug.
Ja, es hat so auch dieser Faktor, so wie es bei uns in der Regionalliga ist. Du musst ja darauf hoffen, aber nee, muss er eigentlich nicht.
Es fehlt halt auch so ein bisschen der Lauf, den man halt am Ende des letzten Jahres hat, der fehlt jetzt leider auch so ein bisschen. Also wenn du in diesem Lauf gewesen wärst, dann hätte Blaschka vielleicht das Ding gemacht Und mit dem 1-0 hätte man dann viel freier aufspielen können in so einem Spiel. Und dann bringst du so ein Ding vielleicht auch nach Hause. Ja. Vielleicht auch dann mit 2 oder 3-0. Aber ja, dieses Selbstverständnis fehlt halt so ein bisschen.
Ich glaube, Sand spielt jetzt am Mittwoch gegen Potsdam. Potsdam unten drin auf dem Abstiegsplatz. Also eigentlich auch ein Freilos fast schon für Sand. Dann sind es 6 Punkte auf, ja gut, auf Platz 2 und das sehe ich auch
nicht. Ja, 6 Punkte ist einfach zu viel. Hart.
Ja. Ja, gut, aber trotzdem insgesamt keine Saison, für die man sich schämen muss, gerade auch was die Personaldecke angeht, muss man sagen, dafür ist das hochachtungsvoll. Ja,
ich wollte das auch gerade sagen, ich meine, wir haben jetzt viel kritisiert, aber das war jetzt ein Spiel, wo man es halt nicht auf den Platz gebracht hat. Ja, das soll nicht die ich hatte ja schon gesagt, die Serie, die man gerade im letzten Jahr hatte, ja. die zeigt schon, wie stark man gearbeitet hat. Und ja, da muss man jetzt halt zusehen, dass man das halt wieder auf den Platz kriegt, dass dieses Selbstverständnis halt wieder zurückkehrt.
Genau, am besten jetzt am Sonntag gegen Potsdam um 14 Uhr.
Wir spielen jetzt gegen Potsdam?
Ja, genau. Okay. Potsdam spielt Mittwoch, hat dann vielleicht mit müden Beinen auch nicht ganz schlecht für uns dann, dass wir dann am Sonntag dann dahin, also dass die zu uns kommen, dass wir dann da vielleicht auch nochmal wieder dann Selbstvertrauen tanken, das passt. Ja. Gut, dann zum Schluss nochmal ganz kurz unsere zweite. Genau, die hat, also das ist so der Abschluss der Wochen der zweiten, also die Männer haben gegen Hannover 2, Jeddelo 2, HSV 2, Bremen 2 und unsere 2, SV Meppen 2, hat dann noch gegen Braunschweig 2 gespielt. Also da muss man sagen, so langsam reicht es auch mal mit zweiten Mannschaften, außer natürlich die zweite Mannschaft, Goal, SV Meppen, die kann man sich immer angucken, auch wenn sie in Hemsen spielt. Da merkt man leider auch, dass da das Interesse dann etwas auch gesunken ist, zuschauertechnisch, was ein bisschen schade ist, obwohl ja das immer noch ein, ich sag mal, ein Platz ist. Ja gut, der war jetzt nicht ganz so, die Platzverhältnisse waren nicht ganz so überragend, aber immerhin ist da mal so eine kleine Tribüne, das ist ja auf dem B-Platz nicht so. Und ja, naja. Es ging quasi schlecht los, wie es nur schlecht losgehen kann. Also fünfte Minute oder dritte Minute war es eigentlich, wo es dann die rote Karte gab für Mika Herrmann wegen hohem Bein plus Kopftreffer und blutendem Kopf. Kann man sagen, ist eine vertretbare Entscheidung, auch wenn sie vielleicht etwas hart war, weil man auch argumentieren kann, der Kopf war ein bisschen tief, aber ehrlicherweise bei Kopftreffern mit Trefferbild will ich nicht sagen, dass das dass Braunschweig da Glück gehabt hat, sozusagen, dass der Schiedsrichter
da gibt.
Es war schon okay.
Ja. Es war unglücklich von uns, wahrscheinlich, also definitiv wollte er ihn nicht so treffen, nee. Aber da er ihn halt so getroffen hat, muss man wahrscheinlich sagen, hat er das einfach in Kauf genommen, scheinbar oder wahrscheinlich.
Ja.
Und dann, ja, ist das leider vertretbar, wohl.
Ja, aber hat keinen irgendwie Abbruch getan, weil besser gespielt haben wir tatsächlich.
Ja, ich finde, es hat doch einen Abbruch getan, weil man hat gerade dann in der zweiten Hälfte, um jetzt schon mal vorzugreifen, man hat in der zweiten Hälfte gesehen, was möglich war. Und ich glaube, dass man durch diese rote Karte sich als Ziel gesetzt hat, okay, wir verteidigen jetzt erstmal. Und dass man dann in der zweiten Hälfte gesehen hat, also man hat in der Nachspielzeit den Gegentreffer gekriegt, das 0-1, das 0-1 gekriegt und hat dadurch dann halt gesehen, okay, wir müssen jetzt doch offensiv spielen und hat dann gezeigt, ja, okay, man hätte nicht sich aufs Verteidigen fokussieren müssen, sondern man hätte ruhig ja, einfach ganz normal weiterspielen können, weil man hat in der zweiten Hälfte Braunschweig an die Wand gespielt, muss man einfach so sagen. Man war mit einem Mann weniger und ja, gut, Braunschweig hatte eine Chance oder zwei Chancen vielleicht, eine sehr große Chance und eine normale Chance, sage ich jetzt mal, aber ansonsten hat man wirklich in der eigenen Hälfte eingeschnürt.
Man hat nicht gesehen, dass man einer weniger war, einfach, ja.
Ja. Überhaupt nicht.
Der Treffer war auch so ein bisschen bezeichnend, so abgefälschter Ball, der da noch irgendwie reingeht, in der ersten Halbzeit. Aber ja, können die erste Halbzeit, eigentlich brauchen wir nicht viel drüber reden, es hatte nicht so große Höhepunkte, es war spielerisch auf jeden Fall gut, zwar überschaubar, was so Highlights angeht, aber zweite Halbzeit auf jeden Fall. Chancenverwertung war das einzige Manko so richtig. Man hatte auch ein bisschen Probleme mit der ruppigen Spielweise von Braunschweig. Also die haben wirklich so ausgetestet, wie weit können wir gehen, was so Schiedsrichterentscheidungen angeht. Ich will jetzt ja keinen jetzt sagen, dass er schlecht gepfiffen hat, so, aber es war, glaube ich, nicht schön, gegen Braunschweig zu spielen, sagen wir so. Dann viele Ausrutscher auf dem Platz und trotzdem, eigentlich musst du ja in der zweiten Halbzeit bis zu dieser Riesenchance auch Braunschweig, die aus 3 Metern den Ball nicht aufs Tor, sondern neben das Tor bringen, musst du eigentlich schon 3 Tore machen. Hat dann halt nicht so sollen sein. Und aber richtig, richtig stark, starker spielerischer Fußball. Und
ja. Ja, und die auch die Moral, du bist mit einem Mann weniger, ja, genau, kriegst in der Nachspielzeit den Nackenschlag. Und ja, man merkt sie einfach überhaupt nicht an. Du, wie gesagt, du spielst die einfach an die Wand. Die Braunschweig war echt sehr, sehr stark damit beschäftigt, irgendwie mal für Entlastung zu sorgen. Und ja.
Tabellarisch eigentlich auch entsprechend, weil wir stehen mit 5 Punkten vor Braunschweig und haben 2 Spiele weniger. Also weiß man auch schon ungefähr, was da Phase ist. Also da, man denkt ja eigentlich, dass Braunschweig der Favorit ist. Wahnsinnig, obwohl die auch, wie die angereist sind hier mit ja, quasi so wie, also mit Physiotrainerin und so, die individuell oder die quasi so einen Aufwärmplan für die Jungs gemacht hat und so damit gemacht hat, ist dann halt noch eine andere Hausnummer als das, was wir vorweisen können. Trotzdem, spielerisch war das stark. Und auch das 1-1 in der 90. Minute zwar, in dem Fall glücklich, aber hochverdient. Schön Matthias Meiering dem langen Ball nachgegangen an der Grundlinie. Der Torwart geht auch hin, aber er überspielt ihn. Und Leonard Halili, wenn ich das richtig ausspreche, hoffe ich, als Winterneuzugang, das hatte ich, wusste ich gar nicht, hatte ich im Forum gelesen, aber das erklärt auch, warum ich den Namen vorher gar nicht gelesen hatte.
Dann am Ende nur den Kopf
reindrücken, ja. Genau. Aber 2 Meppner waren im Fünfer quasi und da war kein Braunschweiger und dann ins leere Tor. Nimmt man gerne mit. Aber ja, der Jubel war groß und verdient war's. Und ja, so wie im Hinspiel hat man 2-2 gespielt, jetzt 1-1. Gute, auf jeden Fall verdient und gut. Man hätte es gewinnen können, aber aufgrund
dieser ganzen... Man hat sich dadurch in den ersten 45 Minuten einfach zu sehr auf die Defensive fixiert.
Kann auch sein, ja.
Aber gut, am Ende, vielleicht waren dadurch dann halt auch die Kräfte dann da. Weiß ich nicht genau, weil Braunschweig ja auch in der ersten Halbzeit nicht so stark war. Vielleicht waren sie einfach so schwach.
Ja. Jetzt auswärts geht's weiter gegen Wolfenbüttel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, am Samstag um 17 Uhr oder so ähnlich oder Sonntag.
Aber auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt, muss man schon sagen. Ich meine, Braunschweig hätte sonst verkürzen können und
stimmt, ja.
Abstand gehalten. Ja, so hat man den Abstand auf jeden Fall gehalten. Man hat Braunschweig nahe den Abstiegsrängen, sage ich jetzt mal, gehalten auf jeden Fall. Und
kann ich jedem nur empfehlen, wer sagt, krumme Tabelle und so in der Regionalliga, Oberliga mal gucken. Also auf dem Abstiegsplatz steht eine Mannschaft, die 5 Spiele weniger hat als Braunschweig zum Beispiel, die mit jetzt 22 die meisten haben und dann 6 Spiele sogar. Ja gut, die werden am Wochenende wohl auch gespielt haben. Betschen hat einfach 5 Spiele weniger als die und irgendwie, ja, keine Ahnung, 3 Punkte weniger oder so. Also da kann noch viel hin und her rutschen, aber wir stehen eigentlich im gesicherten Mittelfeld. Wolfenbüttel steht auch unter uns. Muss man mal schauen. Jetzt irgendwie 17 Uhr, Samstag oder Sonntag, oder Fußball.de, ne, der Instagram-Kanal vom U23 SV Meppen wird das bekannt geben und im Zweifel darauf achten. Jo, damit sind wir durch.
Siehst du wohl.
Tobi,
Ich bin noch hier, genau. Euch zugehört, ihr konntet da jetzt besser drüber berichten. Ihr
habt kurz weggenickt. Teilweise
gesehen, kurz weggenickt schon, ja. Die Oscar-Nacht steckt mir noch ein bisschen in den Knochen tatsächlich. Und, aber nun, wir kommen ja jetzt dann schließlich zum Ende.
Ja, dieser Oscar-verdächtigen Folge.
Ich hoffe, die Oscar-Längen-verdächtigen Folge. Ja,
ich möchte nochmal...
Gefällt mir übrigens nicht, dass ich nicht mehr den Blick auf das Display habe im Augenblick, um zu sehen, wie lange diese Folge jetzt schon ist.
Ja, wir sind noch deutlich unterhalb
eurer letzten Frauenfolge. Das ist mir wohl klar, aber...
Wir sind noch nicht in der Nachspielzeit.
An der Stelle möchte ich doch sagen, wir haben PayPal und wir haben überall Kommentarsektionen. Schreibt uns, liked uns, gebt uns irgendwelche Kommentare.
Ich hoffe, die Soundqualität, wir sind ja wieder dabei.
Mein Herz war ja leicht erschüttert, muss ich noch übrigens eben einmal sagen, als ich das letzte Mal geguckt habe und ich ja dann ausgefallen bin in der letzten Folge, auch und du Jonas dabei hattest und dann im Forum dann halt geschrieben wurde, beste Folge ever. Ich dachte schon, ich gehe einfach in Ruhestand, aber hey, na gut, ich bin trotzdem noch wieder hier.
Ja, und es lag auch nicht daran, weil du nicht dabei warst, sondern dass Jonas dabei war, weil
Daran wird
6-7. 6-7, nee, ich glaube schon, da viele schöne Anekdoten auch zum Bremer SV und so und halt auch mal eine andere Perspektive. Ich sag mal, wenn du dabei gewesen wärst, wäre es noch besser gewesen.
Oh ja, das musst du jetzt auch sagen,
auf jeden Fall. Was ich gerade auch sagen wollte, wir haben es wieder versucht, wir nehmen das wieder mit zwei Mikros auf. Jetzt sind wir drei Leute, also das ist vielleicht so ein bisschen das auch, was, wenn wir mal wieder eine Interviewfolge haben, dass das so ein bisschen das Setup ist. Wir friemeln und fummeln da noch so ein bisschen dran rum.
Deswegen hat die Aufnahme auch eine Dreiviertelstunde später gestartet.
Das ist wahr, weil wir haben zwar eigentlich von der gleichen Marke zwei Mikros, aber es hat nicht funktionieren wollen. Vielleicht hat es auch jetzt nicht funktioniert.
Das aber ihr leider, habt es dann ja jetzt gehört oder ansonsten habt ihr jetzt auch diesen ganzen Kommentar dazu gar nicht gehört.
Kann auch sein, genau. Wir hoffen einfach, es war gut und beim nächsten Mal wird es vielleicht noch besser. Oder wieder besser. Nicht noch besser, wenn das scheiße war, wieder besser. Egal.
Dann an der Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis ciao, denn. Ciao. Ciao.